Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Coffee and Chain Drinks Podcast. Heute im Kaffeekränzchen der Mr. Wade. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend zusammen.
Ich bin der T-Racer und darf heute die Moderation übernehmen. Und wir haben einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Henry Lesewitz. Schön, dass du da bist.
Ja, super, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen. Ja, habt ihr mir gesagt, also ich sage schönen guten Abend.
Ja, nee,
hallo Henry.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du dabei bist. Du bist ja eine Person, die ja in Radsportkreisen, speziell im Mountainbike-Bereich, nicht ganz unbekannt ist. Du bist aktuell oder auch nicht mehr, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, der Chefredakteur des Bike-Magazins seit 2020 ungefähr, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Du bist aber schon seit 1997, also langjährig, freier Redakteur in verschiedenen Outdoor-Magazinen mit Bike-Bezug tätig und du hast ein paar Bücher geschrieben und man sieht dich, da kennen wir uns auch her, häufig an Startlinien von nicht ganz alltäglichen Wettkämpfen. Und wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen einfach mal hören, was du zum Thema Mountainbike aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, vielleicht auch als Redakteur oder als Tester oder als ganz normal als Mountainbike-Fahrer in deiner Freizeit für Geschichten zu erzählen hast, die uns und insbesondere natürlich auch unsere Hörer interessieren könnten.
Ja, gerne doch. Ich denke, dass ich da auch ein bisschen was erzählen kann, denn wie du schon sagtest, bin ich schon ganz schön lange dabei und ich hatte das große, große Glück, damals 1995 schon als Redakteur zum Mountainbike-Magazin zu stoßen, was damals gerade neu gegründet wurde und quasi so die Konkurrenz dann war zu dem Bike-Magazin, ältestes Mountainbike-Magazin in Europa, ein paar Jahre vorher gegründet. Und ich war dann nicht als Freelancer, sondern war dann festangestellt als Redakteur und durfte dann als Reporter quasi die ganze Entwicklung des Mountainbike-Sports, also nicht die ganze, Mountainbike-Sport fing ja in den 70er Jahren an, aber ich sage mal die sogenannten goldenen Zeiten miterleben und mitbegleiten und Geschichten drüber schreiben. Und ja, da ist einiges passiert in der Zeit.
Genau, und diese Geschichten, von denen du sprichst, die haben uns erreicht, die schreibst du ja auch immer mit einem Wortwitz, einer Eloquenz, die also mir persönlich sehr gefällt. Ich habe immer ein Schmunzeln auf den Lippen und wenn ich deine Geschichten lese. Und wenn du auftrittst bei den Rennen oder in der Öffentlichkeit, bist immer ansprechbar, bist immer freundlich, hast immer gute Laune und hast immer eine Anekdote auf den Lippen. Also es ist immer schön, dich zu treffen, weil es wird nie langweilig. Klasse.
Super, das freut mich. Aber das ist halt eben auch, der Grund ist halt, dass ich mich halt voll als Teil der Szene sehe und das immer auf Augenhöhe gemacht habe und aus der Szene heraus und nicht aus so einem Elfenbeinturm, so einer Redaktion heraus, habe das dann immer miterlebt und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich jeden Scheiß dann immer mitmache, egal wie gefährlich oder wie krass das ist, weil nur dann kannst du es auch wirklich erzählen, nur dann kannst du es richtig beschreiben, nur dann kapierst du es und das ist so das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, darüber, also über das, worüber ich schreibe, das muss ich erlebt haben, da muss ich mittendrin gewesen sein und nur dann weiß ich eigentlich auch richtig, worum es geht.
Ja, da muss ich direkt mal drauf einsteigen. Ich weiß immer noch, Henry, wo ich dich das erste Mal live erlebt habe, wo da hast du damals das Buch Helden am Sonntag geschrieben gehabt. Ein mega Buch in der Kolumne. Ich habe mich immer wieder gefunden, oder ich glaube, da findet sich jeder Mountainbiker wieder, der den Sport auch ein bisschen, sagen wir mal, aus der Wettkampfsicht durchgeführt hat. Und da weiß ich noch, beim letzten Trans-Germany, da weiß ich noch, da bin ich noch, da warst du dann auch, ich weiß gar nicht, ob du irgendwo am letzten Etappe Start und Ziel oder war das. Da musste ich dir eine Aufwartung wegen deinem Buch machen. Da habe ich dich das erste Mal so live richtig wahrgenommen. Das ist schon, ja, schon sehr, sehr lange her mittlerweile. Das war 2008 war das.
Ja, sowas macht natürlich auch stolz und sowas motiviert einen natürlich, weil man merkt, dass das, was man da schreibt, dass das wahrgenommen wird, dass das ja Leuten auf einer gewissen Ebene auch was bedeutet, dass sie sich da wiederfinden, weil das, denke ich, ist auch eine sehr, sehr spezielle Sache, was wir machen. Mountainbike fahren von außen betrachtet, ist das natürlich was total Geisteskrankes. Also das ist teuer, das tut weh, man blutet manchmal, man ist schmutzig und dreckig und das macht natürlich, sei jetzt mal so, für viele Leute, wenn die das betrachten, überhaupt gar keinen Sinn. Dass es das Geilste der Welt ist, das weiß man nur, wenn man es selber macht und wenn man erlebt hat, was da so passiert mit einem. Und war da auch mal auf einer Party gewesen in den 90er Jahren und dann fragt man ja auch so, wer, was machst du beruflich? Und dann sind natürlich alle Banker oder bei der Versicherung oder machen irgendwas Spannendes, sind Arzt oder so. Und dann wurde ich gefragt, was ich so mache. Ich sage, ja, ich bin Redakteur. Und dann wurde so nachgehakt, ja, was Redakteur wurden, und dann sagte ich ja bei so einem Fahrradzeitschrift, und dann waren die ganz enttäuscht, die Fahrradzeitschrift. Kann man darüber so viel schreiben, dass man eine Zeitung machen kann? Na, eine Zeitung ist ja eigentlich ein Magazin. Und das Bike-Magazin, wo ich damals gearbeitet habe, schon erscheint halt 12 Mal im Jahr. Und du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass du da alles wiedergeben kannst, was da so passiert. Also man hat ja immer einen gewissen Platz zur Verfügung und die größte Herausforderung ist ja nicht, wie schreibe ich den Platz voll, sondern wie kriege ich das erzählt, was muss ich da alles weglassen oder was darf ich überhaupt alles weglassen? Und das ist so ein Mikrokosmos für sich, den Außenstehende ganz schwer verstehen. Und deshalb glaube ich, ist es auch für Leute, die das ausüben, immer auch ganz interessant oder wichtig oder ja, oder die finden das dann halt positiv, wenn sie das irgendwo nochmal lesen können. Also wenn das einer für sie in Worte fassen kann, was sie da so erlebt haben. Und ja, daher rührt es, glaube ich, dass halt viele Leser vom Bike-Magazin auch schon über Jahrzehnte dem Magazin treu bleiben und ja, da total mit verwurzelt sind.
Ja, genau. Also das kann ich so komplett unterschreiben. Du hast da auch immer die treffenden und geschickt umschriebenen Worte für bestehende Vokabeln, die du verklausulierst, und trotzdem findet man sich da immer wieder, und es ist immer ein großer Spaß, das Ganze dann zu lesen. Das stimmt. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wie bist denn du zum Mountainbiken im Speziellen denn gekommen? Weil wir wissen, du bist tatsächlich auch mal am Rande des Leistungssportes gewesen, noch zu DDR-Zeiten. Ist das richtig?
Ja, das war sogar so, dass ich als Jahrhunderttalent dort eingestuft wurde. Also man muss vielleicht wissen, Radsport war in der ehemaligen DDR der populärste Sport noch vor Fußball. Und das lag halt an dem Rennen, das hieß die Friedensfahrt. Das war so die Tour de France quasi für Amateure. Das war unter dem Zeichen der Friedenstaube. Und das war so populär, dass die Leute die Werktätigen frei bekommen haben an den Tagen, wenn da die Etappen waren. Und das wurde im Fernsehen übertragen und die Friedensfahrer, das waren die großen Helden. Und ja, in der Welt bin ich halt aufgewachsen. Mein Vater war in der Nationalmannschaft gewesen, Radsport, und so bin ich da auch dazugekommen mit 6 Jahren. Man durfte sich mit 10 Jahren anmelden im Verein und mit 6 wusste ich, ich will das machen und habe die Tage rückwärts gezählt. Mit 10 habe ich mich angemeldet im Verein und dort ging das ja los mit diesen Sportschulen, Leistungssport. Mit 13 Jahren ist man dann halt durch so ein Fördersystem, Sichtungssystem ausgewählt worden. Man durfte dann auf diese Sportschulen und da war natürlich dann das Ziel Weltmeisterschaft oder Olympiaden. Und ja, das fing halt schon damit an, dass wir halt, das ist damals als 13-Jährige sind wir schon Querfeldeinrennen gefahren und das fand ich halt damals beim Training schon fast geiler, als auf der Straße zu fahren, durchs Gelände zu brezeln, über Baumstämme drüber zu springen, und das war irgendwie super. Und ich war dann halt Bahnradsportler, auch in der Nachwuchsnationalmannschaft gewesen, aber wir sind dann halt politisch durchs Raster gefallen, weil meine Eltern halt Verwandtschaft im Westen hatten und ich war quasi als fluchtgefährdet eingestuft, durfte nicht reisen, bin dann auch quasi aus dem System wieder rausgestoßen worden. Und ja, da fing dann halt bei mir auch so eine rebellische Art an, was das Radfahren anbelangt. Also ich wollte es trotzdem ja weitermachen, aber diese Verbandsstrukturen, die gingen mir ziemlich auf den Senkel. Ich habe dann, also das habe ich als ziemlich bedrückend empfunden, diese Vereinsstrukturen. Und dann kam halt die Wende und das Mountainbike war natürlich dann die große Freiheit. Da konnte jeder fahren und machen, tun, lassen, was er wollte, konnte aussehen, wie er wollte, konnte sich mit bunten Klamotten da irgendwie schmücken. Und das war richtig Punkrock und das hat mir gefallen.
Friedensfahrt ist, glaube ich, auch nach der Wende noch eine Zeit lang durchgeführt worden, bis es dann irgendwann mal eingeschlafen ist. wenn ich mich richtig erinnere. Und da sind ja auch namhafte Radsportler, die auch später noch erfolgreich waren, auch haben da teilgenommen, ja. Das ist mir auch noch in Erinnerung, aber ist schon lange her.
Ja, das war halt das ganze strenge System. Also da war halt ja auch vom Radsportverband vorgegeben, wie lang darf eine Radhose sein. Also bis wie viel Zentimeter über dem Knie muss die halt abschließen. Ja, man musste weiße Socken haben, Trainingspläne, man musste da mit der Lizenz und alles war total reglementiert. Ja, und das Mountainbiken war halt Freiheit pur, ne? Also da. Die sahen halt vogelwild aus, die Typen. Die sind halt einfach da durchs Gelände den Berg runtergefahren, haben sich manchmal auch irgendwas gebrochen. Abenteuerliche Mountainbike-Technik haben die da gehabt und ja, das hat mich halt damals total gekickt. Das war halt super.
Ja, sehr cool, sehr cool. Also die Verwandtschaft im Westen ist dann tatsächlich der Grund gewesen, dass der Verband Zweifel an deiner politischen Zuverlässigkeit, so nannte sich das, glaube ich, ne, gehabt hat. Und dann bist du quasi als Kaderathlet ausgeschieden und hast dich dann ja dem Mountainbiken zugewandt. Was ist aber in der DDR vor der Wende, glaube ich, gar nicht. Gab es das da schon?
Nee, da gab es kein einziges. Ich habe es auch mal probiert zu recherchieren. Und es gibt ja auch Foren, die da auch schon nachgeforscht haben. Gab es Mountainbikes in der DDR? Nein, gab es nicht. Sowas gab es auch nicht zu kaufen. Man wusste, dass es das gibt aus geschmuggelten Zeitschriften, wie zum Beispiel so Tour-Zeitschriften. Die wurden da unter der Hand durchgereicht und da hat man das gesehen. Und ich bin dann halt, wo die Mauer gefallen ist, an dem Wochenende sind wir nach Hamburg gefahren zu einer Verwandten. Bin ich in den Radladen gegangen, habe gesagt, ich habe kein Geld, ich will aber so gerne mal ein Mountainbike mir angucken. Und dann hat der Händler mir so ein Bike gezeigt, 2500 D-Mark hat das gekostet. Und ich habe dem gesagt, wenn ich mal irgendwann D-Mark habe oder irgendwie Geld, dann hole ich mir so ein Mountainbike. Und so war es auch. Am Tag der Währungsunion habe ich mir mein erstes Mountainbike gekauft, genau auf die Minute genau, wo der Laden aufgemacht hat. Also in der ersten Minute, wo es in meinem Leben möglich war, habe ich mir ein Mountainbike gekauft. Und das war halt, hat halt mein Leben komplett verändert.
Cool. Gab's den Laden da schon? Du kommst, das ist ja so nordöstlich von Leipzig, bist du, glaube ich, aufgewachsen, ne? Gab es da schon dann Mountainbike, also Radläden, die Mountainbikes verkauft haben?
Ja, das hat sich ja alles über Nacht dann geändert. Also wo klar war, es gibt die Währungsunion und da gab es das Datum auch. Konnte man sich schon Videorekorder, Stereoanlagen kaufen? Also, die hat man quasi angeschrieben, die hat man gekauft und im Vertrag stand drin, an dem Tag, wenn das Geld umgetauscht wird, bezahlt man die. Und auch die Supermärkte, so hießen die ja nicht, die hießen Kaufhallen in der DDR, die wurden über Nacht umgeräumt. Mit einmal gab es diese ganze Westware da drin. Und das gleiche war bei den Radhändlern auch. Also, die waren mit einmal waren da Läden, die gab es da vorher nicht. Und dann gab es da halt glitzerndes, Material, bunte Trikots, alles, was das Herz begehrt hat, gab es dann damit einmal. Und dieser Radladen, Radsport Paul in Eilenburg bei Leipzig, der hatte ein einziges Mountainbike drin. Das war halt der nächstgelegene Laden für mich. Und der hatte ein einziges Mountainbike für 1059 D-Mark, ein Venora Power Pro, eine totale Scheißkarre. Habe ich dann im Nachhinein festgestellt, nachdem ich mir dann mal, im Bike-Magazin mal so ein Test drin gewesen, Test letzter mit Abstand. Aber es war ein Mountainbike und ich habe dann gesagt, hier, das Ding will ich halt haben und so. Und ja, dann habe ich mir das halt an dem Tag geholt. Und werde den Moment nie vergessen, wo ich da aufgestiegen bin und dann so probeweise das erste Mal so einen Schotterweg eingebogen bin, also quasi weg vom Asphalt. Und das war halt wie Fliegen. Und es hat quasi mir eine völlig neue Welt eröffnet. Und ja, eine Weltreise wäre wahrscheinlich nicht so viel Freiheit gewesen wie dieser Moment, weil du konntest jetzt mit einmal überall hinfahren, warst völlig unabhängig von irgendeinem Straßennetz, auf Berge hoch, Berge runter und wenn du wolltest, hättest du auch um die ganze Welt fahren können. Geil.
Thomas, für uns schwer vorstellbar, ne? Ich bin 1997 dann in den Mountainbike-Sport aktiv eingestiegen und da gab es den Sport ja auch schon ein paar Jahre in Deutschland. Ich bin einfach in den Laden gegangen, habe mir aus den bunten Rädern eins ausgesucht. Aber ja, du bist, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher eingestiegen als ich, ne?
Also genau, ich kann das voll nachempfinden, was das Radfahrtechnische betrifft. Vielleicht hat das für einen Henry natürlich bedingt durch das Aufwachsen in der DDR noch mal einen ganz anderen Freiheitsbezug gehabt. Aber das, was das Radfahren betrifft, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich komme auch aus dem Radrennsport und dann habe ich irgendwann bin ich mal über eine Bike gestolpert, 91 oder so. Habe ich gedacht, oh, was ist das denn, ne? Und genau, und dann so durchgeblättert, da habe ich gedacht, boah, hab vorher in einem Radladen, habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt gehabt, weil du hast ein Rennrad gehabt, da bist du nicht an, nur in den Radladen gegangen. Und dann habe ich auch, ach, guck mal, Mountainbike, das ist ja geil. Dann bin ich auch damals in den Laden rein und habe mir auch im ersten Radladen, den ich kannte, bei uns in der Ecke, ein Rallye oder Rallye, wie die sich ausgesprochen haben, gekauft. Ich glaube, für 1000 Mark damals. Auch ein totales Schrottrad. Aber ja, das ist. Und dann bei uns in Düsseldorf in den Wald gefahren, wurde vorher vielleicht mal mit dem Rennrad so einen kleinen Weg gefahren bist. Das ist der Hammer gewesen. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja.
Und beim Rennradfahren wusstest du natürlich, wie das geht. Also man fährt halt im Kompensationsbereich, um sich zu erholen. Man fährt Intervalle, um besser zu werden, wenn das Rennen ist. Dann gibt es eine Aufteilung im Team. Man attackiert hier, Windschatten da, so wird das und so. Das wusste man ja alles, wie das funktioniert. Aber wie funktioniert Mountainbiken? Ich wusste überhaupt nicht, was macht man jetzt genau damit? Das sah halt cool aus. Du konntest überall hinfahren. Und dann habe ich mir die Bike gekauft. Und dann waren da Typen drinne. Die sahen total seltsam aus, die hatten kunterbunte Klamotten an, alles psychedelische Muster. Ich dachte mir, ah echt, sowas muss man anziehen. Und ich war damals ja schon so ein bisschen punkmäßig da kultiviert. Und ja, okay, dann hast du dir halt so diese Lycra-Sachen geholt, Riffraff und so, ne? Und du sahst irgendwie komisch aus. Da weiß ich noch, wie ich bei meiner Oma mal geklingelt habe unten, dann hat die aus dem Fenster geguckt von dem Wohnblock und fragte so, guckte mich, starrte mich an und sagte, Henry, bist du's? Die hat mich gar nicht erkannt, ja. Und das war, und in der Bike waren dann halt Typen drin, Missy Jovi, die dann geschrieben hat oder erzählt hat, wie sie dann nackt in Durango mit dem Skateboard immer fährt, weil sie es geil findet und so. Und du konntest das gar nicht fassen. Und dann gab es John Tomek, der da irgendwie teufelswild gefahren ist. Und also das war halt irgendwie alles eine ganz neue, aufregende Welt irgendwie, die man da erstmal kennenlernen musste, um sich da zurechtzufinden, was gibt es da, was ist da möglich. Und du wusstest ja auch gar nicht, es ist ja nicht so wie jetzt im Internet, dass man gucken konnte, was gibt's da, sondern dann hast du gehört, es gibt irgendwie ein Rennen, in Seifen gibt es ein Rennen, das ist total hart, das hat 100 Kilometer. Wusstest du gar nicht, stimmt das irgendwie? Da gab es ja nichts zum Nachgoogeln. Dann bist du dahin gefahren. Ja, stimmt, 100 Kilometer kann man jetzt fahren, morgen, Startnummer holen. Und das hat man alles total neu erlebt oder auch am Gardasee beim Bike-Festival, 4000 Biker-Freaks mit einmal auf dem Haufen. Noch nie hast du so viele Leute auf dem Haufen und hast geguckt, ey, guck mal, so viele andere gibt es, die das auch geil finden. Ne? Ja, aber cool.
Geile Zeit ist das gewesen, ja.
Aber das Jahrhunderttalent auf der Bahn hat im Mountainbiken dann aber nicht so durchgeschlagen, dass du gesagt hast, ich möchte auch da ambitioniert ja, irgendwelche Wettkämpfe oder irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal in Richtung Profibereich gehen, sondern du bist da schon eher der Freelancer geblieben, der Punk, der sein eigenes Ding gemacht hat, Henry.
Ja, das war bei mir halt immer so eine Gratwanderung. Ich habe dann halt irgendwie, also ich wollte einerseits, wollte ich natürlich immer auf die schönen Punkkonzerte gehen und das Leben genießen und feiern. Auf der anderen Art und Weise bin ich aber auch die härtesten Rennen gefahren, die es gab. Und das war dann halt immer so, ja, das hat sich immer so gegenseitig neutralisiert eigentlich. Dann, wenn ich dann so trainiert habe, ich bin auch in Trainingslager geflogen und ja, dann hat das halt mein Lifestyle das wieder so ein bisschen gelöscht, den Trainingseffekt. Aber ich bin so schlecht nicht gefahren. Also bin dann halt vor allem Marathons gefahren und habe auch Rennen gewonnen. So schlecht war das nicht, aber ich habe mich nicht für den Leistungssport entschieden und Mountainbiken war für mich auch kein Leistungssport. Ich finde auch bis heute nicht, dass es Marathonprofis unbedingt geben muss in dem Bereich. Das ist so eine Sache für jedermann und für Leute, sich da auszuprobieren und auszutesten. Ja, inzwischen ist es sehr, sehr professionell geworden, aber aus der Brille habe ich das nie gesehen.
Ja, du hast es ja eben schon einmal angerissen. Also wenn du von deinen Teilnahmen bei Wettkämpfen berichtet hast, waren das immer ja, Marathons Ultradistanzen, die du da gemacht hast. Du hast eben schon selber den Erzgebirgsmarathon in Seifen einmal ins Spiel gebracht. Den bin ich auch schon einmal gefahren, auch die lange Strecke, vor etlichen Jahren im Gewitter. Das werde ich auch nie vergessen. Wie bereitest du dich darauf vor? Trainierst du da richtig für oder sagst du, ich habe da Bock zu, ich mache das jetzt einmal und das Talent wird es richten? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, bei mir ist halt immer so das Entscheidende, ich muss eigentlich Angst haben davor und das muss irgendwie wahrscheinlicher sein, dass ich es nicht schaffe. Dann reizt mich das. Dann denke ich so, oh, super. Also zum Beispiel 2001 war das, glaube ich, genau, habe ich in der Tour einen Bericht gelesen über ein neues Rennen, Race Across the Alps. 560 Kilometer mit dem Rennrad und 14.000 Höhenmeter an einem Tag. Und da stand so drinnen, dass der Sieger so kaputt war nach dem Rennen, dass er dann auf die Siegerehrung gewartet hat, auf der Bühne im Festzelt und sich in die Hosen gemacht hat, weil er so schlapp war, dass er nicht mehr, also dass er so fertig war. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ah, geil, das muss ich machen, das klingt gut irgendwie. Und habe mich dafür angemeldet. Und ja, ein Rennen irgendwie zu fahren, wo ich weiß, ich komme da eh gut durch, das ist so, ja, mach ich mit aus Community-Gedanken, weil ich das cool finde, in der Szene da zu fahren. Aber es muss eigentlich, muss mich das erschrecken erstmal. Und so war es ja am Anfang, die 100 Kilometer in Seifen, wusstest du ja nicht, irgendwie geht das überhaupt 100 Kilometer fahren, das war ja damals viele totale Normalität, ja, weil man jetzt auch weiß, dass man bei so einem Rennen vielleicht mal einen Energieriegel essen sollte. Oder dass man halt nicht vier Bier trinkt, irgendwie in den Wochen zuvor, jeden Abend. Und die Leute sind halt, das ist ein ganz anderes Niveau jetzt. Früher standen da Leute mit Trainingshosen am Start und mit Jeans. Das war halt pures Abenteuer. Und ja, irgendwann wusste man halt, ist man halt diese großen Rennen gefahren oder bin ich halt gefahren, Christalp, Swiss Bike Masters, Dolomiti Superbike, hat man die alle durchgehabt. Und dann kam halt das Neue, wo wir uns ja auch kennengelernt haben drüber, die Bike Transalp. Ein Etappenrennen über die Alpen, also so war es ja gar nicht ausgeschrieben am Anfang, das war ja als Nonstop ausgeschrieben, von Mittenwald nach Riva. Und mal gucken, wer das schafft und wer da zuerst da ist. So fing das an. Und da war wieder so ein neuer Reiz da. Oh Gott, kann man das? Das will ich machen. Dann ja, kam halt diese Etappenrennen in Gang. Da gab es ja dann Cape Epic dann auch wenig später und diese ganzen Geschichten hat man halt das gemacht. Und irgendwann wusste man, Mensch, so eine Etappenrennen kriegt man auch ganz gut hin. Ja, gab es die Salzkammergut-Trophy mit über 200 Kilometern und 7000 Höhenmetern. Das war dann wieder der nächste Schocker. Da hat man sich dafür angemeldet. Und so hat sich das halt immer so ein bisschen gesteigert. Und so hat man halt immer den Ball ein bisschen in der Luft gehalten, zu gucken, was kann man schaffen, was kann man machen. Aber weil du ja fragtest, wie ich mich da vorbereite, ich weiß gar nicht, die meisten, die mich da beobachten würden, so im Alltag, würden wahrscheinlich total geschockt sein, weil ich eigentlich mich total schlampig ernähre, was das anbelangt. Ich habe auch kein Radcomputer am Rad, ich führe kein Trainingsprotokoll, ich habe keinen Trainingsplan. Ich mache das einfach über Spaß. Ich habe Spaß am Radfahren und eigentlich habe ich so viel Spaß am Radfahren, dass ich jeden Tag Radfahren würde, wenn ich nicht durch den Job oder durch die Familie gebremst werden würde. Und ja, und wenn dann halt so ein Rennen ist wie die Bike Transalp, dann macht es mir Spaß und über die Freude und so. Ja, das ist so der Motor, der das am Laufen hält. Nach Trainingsplan trainieren könnte ich irgendwie gar nicht.
Ja, und mit der langjährigen Erfahrung, da weißt du ja auch dann, dich entsprechend einzuschätzen, wie du pacen musst, ne, dass du nicht überziehst. Und gerade bei so Rennen wie Transalp oder egal welches Etappenrennen, da kann man ja nicht mit dem Sprint losfahren in der ersten Etappe und hoffen, dass man in der siebten immer noch frisch ist, ne? Also das ist dann die Erfahrung, die da halt mit reinspielt. Aber
Ja, Erfahrung ist das beste Stichwort dazu, weil man kann trainieren, wie man will. Und ich bin ja auch schon Rennen im Himalaya gefahren, das höchste Mountainbike-Rennen der Welt. Und immer die, oder auch bei der Crocodile Trophy in Australien, immer die, die am besten trainiert dorthin gekommen sind und vor Ort auch eigentlich alles gemacht haben für Regeneration. Ich habe da zum Beispiel das erste Mal gesehen, so welche, die so wie so eine Nudelrolle mit halt hatten, ne, um sich die Faszien zu rollen. Oder andere Sachen, oder Magnetmatratzen und so ein Zeugs, immer die hat es eigentlich am meisten aufgestellt, weil die keine Reserven haben, psychisch, ja, weil die halt humorlos sind oft. Und du musst Humor haben, weil immer Sachen passieren, die man nicht so ernst nehmen sollte dann in dem Moment, die man wegpuffern muss mental. Aber eben auch so vom Körper her, also so 3, 4 Kilo Übergewicht ist bei so einem Etappenrennen eigentlich eher ein Vorteil, ne? Wird man weniger krank, der Körper hat Reserven. Ja, und wenn man halt in so eine Etappe reinfährt und der erste Berg fühlt sich einfach maximal beschissen an, dann weiß man halt, wie man sich das Tempo einzuteilen hat, wenn man die Erfahrung hat. Andere, die belastet das dann psychisch, die denken, oh Mann, ich habe jetzt irgendwie nur so und so viel Watt, mein Schnitt ist jetzt anders als wie geplant und die verfallen dann direkt in Panik. Und sowas ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht oder bei den Kumpels, mit denen ich da immer fahre, weil da sind halt solche Reserven irgendwie eingeplant. Und ja, ob ich das Rennen gut schaffe und welchen Platz ich mache, hängt es nicht davon ab, ob ich jetzt da nochmal irgendwie 3 Sekunden vor dem anderen auf dem Berg bin, sondern dass man konstant gleichmäßig gut durchfährt, nicht stürzt, keinen Schaden hat. Ja, und dass man halt Spaß dabei hat.
Also Thomas und ich, wir sind ja auch von der Fraktion die etwas kräftigeren, alleine wegen der Körpergröße ja auch schon. Wir nehmen also schon ein bisschen mehr Masse mit über die Berge. Aber wir sind auch schon welche, die sich bis ins Detail über Wattwerte und Kilogramm und Kilokalorien austauschen im Vorfeld. Aber es ist, glaube ich, genauso wie du sagst, Thomas, du kannst mich da auch berichtigen, wenn wir denn da sind, dann an der Startlinie und es geht los. Dann fahren wir nicht mit dem Messer zwischen den Zehen, sondern wir nehmen eben tatsächlich auch mal den Kopf hoch, gucken nach rechts und links die Landschaft an und haben auch eine gute Zeit mit unseren Buddies, weil wir sind ja meist auch nicht alleine, wenn wir irgendwo auftreten. Und dann halten wir es, glaube ich, auch eher so wie du, Henry, dass wir zwar schon sportlich ambitioniert sind, aber wir wissen ja auch selber, dass wir niemals irgendwie da im vorderen Feld irgendwas reißen würden und sondern es geht tatsächlich primär um den Spaß, Thomas, oder?
Ja, absolut, absolut geht es um den Spaß und auch das, da muss man sagen, also für mich ist auch Trainingsspaß und mich über Wattwerte zu unterhalten, wenn man realistisch ist, ja, in unseren Leistungsklassen sowas braucht man das ganze Zeug eigentlich gar nicht, aber es macht trotzdem Spaß und das ist ja halt das, was das ausmacht. Man kann es so machen, man muss es nicht machen. Und ja, das Rennen fahren, man muss auch keine Rennen fahren, um Spaß beim Mountainbiken zu haben, ne? Ich habe ganz viel Spaß, wenn ich keine Rennen fahre, aber irgendwie ist diese Herausforderung, Etappenrennen oder ganz viele Sachen, die Henry gemacht hat, wären auch Sachen, die ich mir vorstellen kann. So, jetzt ist es natürlich irgendwann vom Alter her irgendwann zeitlich begrenzt, dass man viele Sachen dann vielleicht doch nicht mehr machen kann. Obwohl das vielleicht auch nur ein Irrglaube ist. Vielleicht kann man so manche Sachen auch noch mit 70 oder 75 oder 80 machen. Wer weiß, ne? Wenn wir gerade aber bei den Rennen sind, Henry, was ist denn für dich? Du bist ja Erzgebirge 300 gefahren. Du bist ja wirklich ganz irre, lange Dinger gefahren. Gut, Leadville 100 ist gegen 300 Kilometer dann wieder weniger, sind knapp 160 oder sowas, ne?
Hast aber Höhenluft.
Genau, stimmt. Im Himalaya warst du. Was ist denn für dich das wirklich härteste Rennen physisch wie psychisch gewesen? Gibt es da eins?
Ja, man sagt ja immer, nicht die Strecke macht das Rennen hart, sondern die Fahrer machen das Rennen hart. Also wenn du unbedingt willst, kannst du dir auch bei dem 30-Kilometer-Rennen richtig, richtig wehtun.
Ja, nee, das ist klar. Das ist
Ja,
klar.
aber wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ja, dann gibt es so ein Rennen, das fahre ich jetzt zum Beispiel also Anfang Dezember in ein paar Wochen, da bin ich jetzt angemeldet. Nächste Woche fahre ich sogar nach Mallorca, um eine Woche zu trainieren. So Angst habe ich davor, bin ich einmal gescheitert, weil ich es unterschätzt habe. Und das war das Desert Dash in Namibia. Das ist ja das von Zahlen her längste Mountainbike-Rennen der Welt. Du hast halt 24 Stunden Zeit, um von Windhoek, der Hauptstadt, nach Swakopmund an die Küste zu kommen. Und das sind 397 Kilometer und das geht halt komplett durch die Wüste Namib durch. Und das bin ich halt 2000, ich weiß gar nicht mehr genau, 17 gefahren und habe das halt völlig unterschätzt, weil ich dachte, die auf den Fotos sah das alles schön flach aus, kurbelig irgendwie ab, geile Landschaft irgendwie so. Und dann habe ich mich aber umgeguckt. Also Hitze, Wind, der Untergrund und dann eben doch nicht so flach, wie ich dachte. Da habe ich einen richtigen Schock bekommen. Und das war halt zum Beispiel bei mir, wo es halt einfach der Kopf Die Beine können das eh nicht. Also der Körper ist nicht dafür gemacht, sagen wir schon 100 Kilometer zu fahren. Das will der Körper nicht. Der riegelt das ab. Der Körper braucht Mineralien, der braucht Energie, der braucht Sauerstoff und so weiter. Das, was man dem da antut bei so einem Rennen, das ist ja eh so, dass der quasi dahin stirbt. Also man vergewaltigt ja seinen Körper. Das macht ja quasi der Geist, zwingt den Körper, das zu machen, aber der Körper will das eigentlich so nicht. Und deshalb ist der Geist irgendwie total wichtig, also die Motivation. Und bei dem Rennen ist das bei mir einfach komplett kollabiert. Ist irgendwie völlig, weiß ich auch nicht bis heute, was da passiert ist. Ich bin bei dem Rennen ausgestiegen in der Nacht nach dem vierten Schaden, den ich halt hatte. Das habe ich mental nicht mehr so richtig verbinden können. Ein anderes Rennen, was irgendwie total heftig war, war zum Beispiel, sind so die Bedingungen. Bin ich mit einem Kumpel die Mongolia Bike Challenge gefahren und wir saßen halt vorher, das ist auch so ein Kumpel, mit dem ich oft zu Punkkonzerten gehe und Bierchen trinke und so. Ich finde auch so Bier trinken ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt fit zu bleiben, weil immer, wenn man dann so ein bisschen einen Tee hat, nimmt man sich so Rennen vor und am nächsten Tag denkt man, ach du Scheiße, jetzt müssen wir das ja machen und dann hat man dann entsprechend dann irgendwann die Fitness. Naja, und bei dem Rennen hieß es auch, 120 Kilometer ist die erste Etappe und die ersten werden wahrscheinlich nach 4,5 Stunden ins Ziel kommen. Ja, und dann sind wir losgefahren. Nach 30 Kilometern ging es scharf rechts um die Kurve und dann kam ein Gegensturm. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und das war 4 Tage lang der Sturm. Und mit einmal ist man halt im Wiegetritt nur noch 10 km/h gefahren. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du noch brauchst für die 90 Kilometer. Und der Wassertrakt ist stecken geblieben in der Wüste. Der war nicht da. Also du hast nichts mehr zu trinken gehabt. Es gab auch nichts zu essen abends so richtig. Und das sind dann halt so Sachen, mit denen rechnet man nicht. Und mit denen musst du dann halt zurechtkommen mental. Ne? Also du musst es dann auf die Reihe kriegen für dich, wie gehe ich jetzt damit um und mit dieser Situation, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Und das sind zum Beispiel bei so Etappenrennen, sind das ganz oft die Herausforderungen, wenn die Logistik halt so schwierig ist da drumherum und du im Zelt pennst und und irgendeine Naturgewalt dazu kommt. Das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass du einen ganz normalen Marathon fährst bei euch um die Ecke und jetzt hast du mit einmal einen Kälteeinbruch und es hat nur noch 7 Grad und es Dauerregen und das kann genauso dir den Tag zur Hölle machen. So gesehen ist das ganz schwierig zu sagen, was jetzt so dieses eine schwerste Ding schlechthin war. Aber auch bei der allerersten Bike Transalp, die ich da gefahren bin, da gab es ja sowas noch nicht. Niemand hat das vorher gemacht, 8 Etappen hintereinander zu fahren. Am Anfang waren es ja 8 Etappen. Und da war ich so grau. Ich habe mir nach dem Rennen am Leuchttisch die Fotos angeguckt, um überhaupt zu sehen, wo wir da waren. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr gehabt, alles völlig gelöscht. Das habe ich zum Beispiel auch als heftig in Erinnerung.
Was dann möglicherweise auch die Motivation war, mit dem Dominik das Ganze nochmal in der halben Zeit. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 1, 2 Jahre, habt ihr das, glaube ich, versucht in der halben Zeit, also 2 Etappen pro Tag nochmal gemeinsam abzureißen, ne?
Nee, ich habe das dann halt, das war ja nonstop ausgeschrieben. Also 98 war die erste Bike Transalp. Und im Herbst 97 war ausgeschrieben in der Bike, dass es diese Transalp Challenge gibt als Non-Stop-Version, weil keiner ja sich vorstellen konnte von den Organisatoren, von der Redaktion, dass man das offiziell genehmigt bekommt. Deshalb sollte das ja konspirativ stattfinden. Man trifft sich in Mittenwald und kriegt ein Roadbook und wer zuerst dann in Riva ist, der hat gewonnen. Und da hatten sich dann zum Beispiel so Leute gemeldet wie Hubert Schwarz, Extremradler, der Race Across America schon gefahren ist und hatte gesagt, das mache ich in 2,5 Tagen, das fahre ich durch. Und ja, da hat dann der Verlag, uns hatten sich auch 500 Leute angemeldet dafür. Und da hat der Verlag halt kalte Füße bekommen, was ist, wenn da einer abstürzt, was ist, wenn da einer zu Tode kommt. Ja, und dann haben sie halt ein Etappenrennen auch draus gemacht. Und mich hatte halt immer interessiert, wie wäre das gewesen, man wäre das nonstop gefahren, so wie es ausgeschrieben war. Und deshalb habe ich das mit dem Kumpel dann nochmal gemacht. Genau. Und ich finde, es ist schon gut gewesen, dass die ein Etappenrennen draus gemacht haben und es nicht als Nonstop durchgeführt haben. Wir werden dann 3,5 Tage gebraucht für alles, für 8 Etappen.
Ja, diese Non-Stop-Geschichten haben wir jetzt so ein Revival erfahren durch diese ganze Gravelerei, die da jetzt entstanden ist seit ein paar Jahren, ne? Das ist ja, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen uns mehr übers Mountainbiken unterhalten. Ja, aber um auf die Frage von Thomas eben nochmal zurückzukommen, der härteste Marathon oder der härteste Wettkampf. Es gibt ja so geografische Besonderheiten bei der einen oder anderen Strecke, da hast du ja gar keine Wahl. Das wird einfach hart. Das Wetter spielt eine Rolle, der Fahrer spielt eine Rolle, klar, wenn der Fahrer macht das Rennen hat. Aber ich erinnere mich da, ich bin den Christalp nämlich auch gefahren, den beschreibst du ja, oder du beschreibst ja den Protagonisten in deinem Buch Helden am Sonntag, wie er sich auf den Grand Raid Christalp vorbereitet. Und ich habe den Pass de Luna in Erinnerung, wo wir da diese 300, 400 Höhenmeter auf dieser Schotterhalde hochschieben. Also das war mit Abstand das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Es ist auch schon lange, lange her. Ich glaube, ich war damals auch noch nicht so fit. Und es war auch brutal heiß. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob du den tatsächlich nochmal mit adäquatem Material gefinisht hast, Henry.
Ja, also ich bin ihn natürlich damals gefahren, wo er neu war. Also gut, was heißt neu? Das war ja der erste Marathon, den es gab in Europa, der ist der älteste. Und wo ich eben anfing mit diesem Marathonfahren, bin ich den natürlich auch gleich gefahren. Damals auch schon für eine Geschichte fürs, ich glaube, war es die Mountainbike oder Bike. Und ja, da habe ich das natürlich die Tücken von dem Rennen auch kennengelernt. Und die Tücke von dem Rennen ist, das sind die Karenzzeiten. Du hast immer die Karenzzeiten im Nacken und die sind knapp. Und der Marathon ist so, der fängt halt an, so mit kleinen, lieblichen Anstiegen und steigert sich dann halt hinten raus. Der Untergrund wird schlimmer und die Berge werden irgendwie heftiger. Und das macht das halt so schwierig, weil man am Anfang losfährt und denkt, ja, Rhythmus passt, wird schon irgendwie gehen. Und dann merkt man, fuck, die Zeit, die schmilzt dahin und du kriegst richtig Stress. Und am Ende kommt dann dieser Hammer von Barcelona, was du sagst, diese Schiebepassage, die halt so abartig ist, weil die gibt ja auch kaum Tritt. Das ist ja so ein ganz loser Sand, wo man so durchgeht. Es bricht immer ab, wo man drauf tritt und man ist so fertig. Und ja, also ganz, ganz krasser Marathon, da gebe ich dir recht. Und das habe ich eben dann später mit meinem Kumpel, mit dem ich immer Bier trinken gehe, haben wir wieder Bier getrunken und haben gesagt, ey, komm, den fahren wir mal mit Retro-Bikes, also nee, was heißt Retro? Vintage, mit alten Bikes. Und dann bin ich halt mit dem 93er Yeti da gefahren, wo die Bremsbeläge ausgehärtet waren. Bin vorher mit dem Rad nicht gefahren, habe ich von der Wand genommen. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, das bremst ja gar nicht runter zu. Und dann ist mir noch das kleine Kettenblatt rausgerissen irgendwie, weil die Kettenblattschrauben irgendwie nicht richtig fest waren. Und ja, dann habe ich mit einmal richtig Probleme bekommen. Und bin 7 Minuten oder so vor der Karenzzeit am Barcelona rausgewunken worden. Und das, da konnte ich zum ersten Mal nachvollziehen, wie schlimm das ist, wenn man da wirklich so kurz vorm Ziel ja, scheitert. Man wird ja dann umgeleitet runter ins Tal zu den Shuttlebussen und dann sitzen die ganzen geschlagenen blicken betröppelt rein in den Bus drin und werden ja dann ins Ziel gefahren. Ja, das ist halt aufgeben oder irgendwas nicht schaffen beim Marathon auch immer ganz schrecklich. Und das gibt es dann halt nochmal in so eine XXL-Variante, finde ich jetzt mit der Salzkammergut-Trophy. Die lange Distanz, 211 Kilometer und 7000, glaube 49 Höhenmeter, wo das auch so geht. Von Anfang an, ich glaube, die erste Karenzzeitstelle ist schon nach 2 Stunden. Und du fährst nur gegen diese Karenzzeiten und es ist eine teufelsharte Strecke. Und wer das schafft, meinen größten Respekt. Ich bin es jetzt dreimal gefahren. Das kann man schon auch vergleichen, Christalp und das. Ganz, ganz grausam.
Für mich eine ganz wichtige Information, weil die habe ich nämlich noch auf meiner Bucketlist, aber sie steht halt immer terminlich in der Konkurrenz mit der Transalp, die ich dann immer vorgezogen habe. Das ist immer relativ nah beieinander. Aber der Christalp war tatsächlich bei mir damals, vor über 10 Jahren bin ich den gefahren. Da habe ich gesagt, das Ding mache ich nie wieder. Nie wieder, das habe ich jetzt hier gemacht. Wir haben es auch gefinisht damals. Ich habe auch den Aufkleber noch auf dem Rad von damals, aber. Ja, aber die Zeit heilt alle Wunden und so nach 10, 12 Jahren jetzt, also jucken tut's schon wieder, ne? Was hat sich da so verändert über die Zeit? Die Strecken sind mit Sicherheit auch anders geworden, vielleicht ein bisschen traillastiger, das Material ist anders. Mal gucken.
Ja, mich hat auch einer angerufen, ich fahre ja gerne Single Speed, ne? Mach ich super gerne. Eigentlich das Bike, mit dem ich am meisten hier zu Hause fahre, ist mein Single Speed Mountainbike. Und da hat mich einer, der hat das mitbekommen, hat mich angeschrieben jetzt, Martins oder Matti oder frage mich, das ist der Einzige, der diese Distanz bei der Salzkammergut Trophy schon mal mit dem Single Speed gefahren ist. Und der hat mich gefragt, ob wir das nochmal zusammen machen wollen. Dem habe ich aber gleich eine Abfahrt gegeben. Genauso wie ich demjenigen meine Abfahrt gegeben hat, der mich gefragt hat, ob ich das 48 Stunden Rolle Mountainbike Rennen in Poppenhausen mitfahren will. Das war. Dem habe ich auch gleich eine Abfuhr gegeben.
Also das könnte ich mir als das härteste Rennen überhaupt vorstellen. 48 Stunden auf der Rolle mit
Ja. Ja, das wird ja so als Teamrennen meistens ausgefahren. Also jeder fährt eine Stunde und einmal durfte ich da so als Gastfahrer eine Stunde mitmachen. Ich
Okay.
sag's dir, ich war so fertig, ich konnte kaum noch absteigen. Du bist auf der Rolle und nach 24 Stunden war das, glaube ich, wo ich dann eingesprungen bin für einen. Da waren die ersten zwei Führungsteams gerade mal 2 Kilometer auseinander. Das wird ja mit geeichten Tachos wird das ja ausgefahren und wirklich mit Mountainbikes und Stollenreifen. Und da stehen die um dich drumherum irgendwie, du bist voll am Anschlag, nach 3 Minuten schießt dir das Laktat rein und du denkst, oh Gott, irgendwie guckst du nur auf die Uhr, wie soll ich das noch durchhalten? Die schreien dich an, komm, komm, es geht noch, komm, 7, komm, hier, 48 geht, dreh es hoch, komm, komm. Und das ist wirklich total abartig und das machen die 48 Stunden. Das hat mich auch schwer beeindruckt.
Die Zuschauer aber wahrscheinlich mit viel Alkohol dabei, ne?
Ja, da ist dann so ein DJ drin, der extra so Playlisten macht, um das so anzupeitschen irgendwie die ganze Zeit. Und da dröhnt es in der Halle und das stinkt nach Schweiß. Und die haben Ventilatoren vor sich stehen und triefen und schwitzen. Und es ist wirklich, also war ich noch nie gesehen, irgendwie das ist wirklich abartig. Habe ich mir gedacht, wie kommt man auf die Idee? Und während Corona konnte das dann nicht stattfinden regulär, haben sie es als Homeoffice-Version gemacht über Zoom. Was
Ich gehe
waren die alle
kaputt.
in ihrer Wohnung auf der Rolle und haben dann 2 Tage lang dort auf dem Ergometer Gas gegeben. Wahnsinn.
Wahnsinn.
Gibt es da einen Sieger oder geht es da einfach nur ums Machen?
Nee, klar gibt es da Sieger, die fahren da mit Messern zwischen den Zehen. Und aber nur einmal haben es, glaube ich, 2 gemacht als Solo. Aber die müssen wohl auch ganz, ganz große Probleme gehabt haben, überhaupt aus der Halle nachher rauszulaufen zu ihren Autos danach. Die waren wohl völlig zerstört. So gesehen ist so eine Bike Transalp eigentlich was ganz Nettes. Ne? Hast du schöne Berge, kriegst du deine Trinks gereicht an den Verpflegungsstellen, hinterher gehst du
Genau.
Eis essen.
Es ist Bergromantik, ne?
Ja, genau.
Thomas, wenn es einer macht, 48 Stunden Rolle, dann du, weil du bist hier der Ausdauerathlet von uns.
Nee, um Gottes Willen, 48 Stunden Rolle. Also ich habe mir mal gesagt, also 24 Stunden Rennen, ja, Solo, klar, aber ich habe mir mal gesagt, puh, darüber hinaus, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen und weiß ich nicht. Vielleicht kann ich mir das in 10 Jahren nochmal vorstellen, keine Ahnung. Aber mehr kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Zumindest nicht so komisch im Kreis fahren. Also dann müssten das schon eher so Dinger sein. Ich weiß gar nicht, dieses, was ihr in Seifen gefahren seid, diese 300 da. Wie lange seid ihr da gefahren, Henry? Aber das war auch so im 24-Stunden-Rhythmus irgendwas, ne?
Ja, du hast, ja, also ich glaube, es sind so 20 Stunden fährt man da, wenn man schnell fährt. Und die langsamen, ich glaube, man hat irgendwie 28 Stunden Zeit oder irgendwie sowas in der Richtung. Es ist aber halt schon, muss ich sagen, auch was super, super Extremes, wo alles stimmen muss. Also da sind viele ausgestiegen und auch von meinem Verein, ich fahre ja für die Burning Hearts und das sind ja so, ist ja so quasi Clubphilosophie, man ist so ein Rocker irgendwie und man hat keine Angst vor niemanden. Das Vereinslogo ist tätowiert. Man fährt und macht alles mit. Und ja, wir sind zu dritt da angetreten und also meine 2 Kumpels sind ausgestiegen. Weil das einfach auch da im Erzgebirge, die Topografie ist halt einfach ganz schrecklich irgendwie. Das tut so weh. Kannst halt nie durchschnaufen. Es ist immer rüttelig. Da sind dann Muskeln mit einmal melden dich, die kennst du gar nicht. Und ja, du musst da immer konzentriert bleiben, du musst immer treten, du kannst nicht durchatmen. Und dann gibt es ja dieses ekelhafte Viech am Schluss da, ist ja so Kult. Alpe d'Hveytin ist so ein Steilstich, der einfach so schnurstracks in den Himmel geht, mega steil. Und der zieht dir dann alleine schon so einen Zahn. Da kommst du dann nach 5 Runden fast gar nicht mehr hoch, richtig. Aber da ist halt so eine Volksfeststimmung und da ist so eine gute Atmosphäre. Das trägt einen da schon so ein bisschen, aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, das würde ich mir jetzt dann das nächste Mal nochmal überlegen, ob ich das jetzt unbedingt nochmal bräuchte.
Ja, das kann ich. Wenn du das so erzählst, dann kann man sich jetzt so, da ist man so hin und her gerissen zwischen, klingt gut, Lust, aber vielleicht doch nicht.
Ja, man sagt halt immer so, wenn man so Marathons fährt, nach der Hälfte, nach 50% musst du eigentlich noch lächeln können. Dann machst du es so richtig, ne? Und bei dem Ding halt tut es halt ab der Runde 1 schon weh und du fährst halt 10 Runden und ja, da ist halt nichts mit Spaß oder so. Das muss man unbedingt wollen. Aber man kann das schon schaffen, klar, haben ja schon einige gezeigt.
Was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, weil du hast ja eine Zeit lang auch immer dieses Bike-TV begleitet und von deinen Rennteilnahmen dann auch als Fernsehreporter, sage ich jetzt mal fast, berichtet. Und da gibt es ein Video von dir vom Himalaya, vom Yak-Attack, über den höchsten befahrbaren Pass der Welt oder so. Bist du da gefahren, durch zig Klimazonen durch? Und da gibt es eine Szene, da müssen alle irgendwie schieben, weil es so verblockt ist und es geht ja auch irgendwie tagelang nur bergauf. Und dann ist da ein Einheimischer oder auf jeden Fall einer, der da aus der Region kommt, der hat sein Fahrrad auf dem Kopf und sprintet da quasi den Berg hoch und läuft durch die Kamera. Also das ist so eine Szene, die werde ich nie vergessen. Und ja, diese Reportage an sich, die hat mich richtig mitgenommen. Aber sehr wohl in dem Wissen auch, dass ich wahrscheinlich in die Region dieser Welt niemals vordringen werde. Das ist, glaube ich, nicht meine Kragenweite da. Aber da hast du, glaube ich, auch mehrere Sachen gemacht da in dem Bereich Himalaya, ne?
Ja, so irgendwie, das war irgendwie ganz skurril eigentlich, weil damals gab es eben jemand, der mich angesprochen hat, ob ich das höchste Rennen der Welt kenne und höchste, längste, tiefste ist natürlich genau mein Ding, ne? Yak Attack, okay, fahre ich mit und dann habe ich zum ersten Mal die Macht der Höhe kennengelernt. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder das Buch gelesen, in eisige Höhen vom Krakauer über das Drama am Everest. Und ja, wenn man das so liest und man liest so über, ja, die waren auf 6.500 Höhenmeter, auf 7.000 Höhenmeter und keine Ahnung, sind schlapp geworden, dann denkt man, Mensch, reiß euch doch mal zusammen, ist doch jetzt nicht so wild oder so, aber Höhenluft ist zum Beispiel was ganz, ganz Fieses. Und da ging es halt auf, glaube ich, 5.500 Meter hoch und da sind auch welche höhenkrank geworden. Und also da geht es dann richtig auch um Leben und Tod, weil man da halt irgendwas falsch macht. Lungenödem und was es da alles gibt, das ist dann richtig lebensgefährlich. Und das bin ich halt relativ mit Bedacht angegangen, weil ich sehr, sehr viel Respekt hatte vor der Höhe und ich habe es auch geschafft. Und gerade als ich es geschafft hatte, kam eine neue Mail ein paar Monate später von einem Italiener: Hier, neues höchstes Rennen der Welt, the sky is the limit in Ladakh. Ich dachte: Scheiße, jetzt bin ich gerade das Höchste gefahren, es gibt noch ein neues, höheres. Oh Gott, naja, habe ich mich da auch wieder angemeldet. Und dann bin ich da gelandet und der Flughafen ist auf 3.500 Meter Höhe dort in Ladakh. Und da ist schon der Eventfotograf höhenkrank geworden. Der konnte gar nicht mit zum Rennen auf 3.500 Metern. Und das Rennen ging bis auf 5.000, fast 700 Meter hoch. Sechs Pässe und vier davon über 5.000. Und ja, also da habe ich die ganze Zeit nur Kopfschmerzen gehabt, also wie als hätte ich jeden Tag irgendwie drei Flaschen Gin gesoffen, irgendwie nur Kopfschmerzen, musstest diese Leistung bringen, hast immer gedacht, du kriegst irgendwie einen Herzinfarkt, weil das Herz so schnell ging. Und dann war die letzte Etappe hoch auf den höchsten befahrbaren Pass als Einzelzeitfahren angesetzt. Und zwar waren das 55 Kilometer nonstop nur hoch. Und man hat das Gefühl gehabt, wie so ein Ertrinkender, man kriegt keine Luft, das Herz irgendwie rast, der Kopf, der Schädel, der tat weh, also Höllenqualen, Wahnsinn. Und dann stehe ich dann da oben, wo Ziel war, auf dem höchsten befahrbaren Pass der Welt. Der ist halt so breit, dass da auch Motorradfahrer hochfahren können und so Geländewagen mit Touristen manchmal. Kommt eine Holländerin an und fragt mich, was denn hier so los ist. Ich sage, ja, höchstes Rennen der Welt gefahren. Und dann sagt sie, ja, ich wüsste schon, dass das ja nicht ganz klar ist, ob das wirklich der höchste Pass der Welt hier ist. Ach so, wieso? Naja, da streiten sich halt Geologen und das ist nicht so richtig klar. Ach, dachte ich, Scheiße, auch das noch. Und dann tatsächlich, inzwischen ist es korrigiert worden, die Höhe ist 5.300 Meter von dem Pass. Also das hätte ich mir eigentlich sparen können. Aber schön mal Ladakh gesehen zu haben. Immerhin, ja. Also, was ich damit sagen will, auch das Leadville, was ihr vorhin erwähnt habt, in Colorado, da geht es ja auch in die Höhe, 4.000 Meter Höhe ist es dann. Also, immer wenn es ums Thema Höhe geht, dann wird es sowieso ekelhaft, egal wie lang das Rennen ist oder wie schnell man da fährt. Also Höhe, das ist was, da habe ich einen mega Respekt davor.
Gibt es eins, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, hier Jungs, wenn ihr mal was richtig Schönes machen wollt, das ist eine Empfehlung, da müsst ihr unbedingt mal hin, mal teilnehmen. Also etwas, ich sage jetzt mal, vielleicht auch auf dem, was man noch irgendwie mit dem Auto erreichen kann. Jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen abgelegenen Grenzgebieten dieser Erde, sondern tatsächlich für uns normalsterbliche Menschen erreichbar. Hast du da irgendwie einen Tipp für uns?
Wenn es nicht unbedingt mit Startnummer sein muss, und zwar es gab mal vor ein paar Jahren, aber das gibt es inzwischen nicht mehr, weil das veranstaltende Sporthotel pleite gegangen ist. Es gibt in Thüringen so ein paar Bergwerke und die hatten da auch Mountainbike-Touren angeboten und Mountainbike-Rennen. Also es gab dann Mountainbike-Rennen und Mountainbike-Marathon unter Tage in Sondershausen. Das war eine mystische Welt. Fährt man mit Lampe durch bizarrste Welten. Also das war wirklich ganz hervorragend, also super. Gibt es halt nicht mehr. Aber es gibt in Kamsdorf, das ist in der Nähe von Jena oder Saalfeld, dort die Ecke, gibt es ein Bergwerk, wo man Mountainbike-Touren fahren kann. Und das ist ein Bergwerk, da wurden früher halt, gab es sogar so eine Junker-Flugzeugfabrikation während des Kriegs da unten. Gibt es inzwischen natürlich nicht mehr, logisch, lange her. Aber das ist halt ein Stollensystem, was halt so reingegraben ist in den Berg, dass es Serpentinen hat, dass es Single Trails hat und ein Typ, ein junger Mountainbiker, bietet dort geführte Touren an. Da gibt es einen unterirdischen Bikepark drinne und da kann man sich stundenlang drinne aufhalten, da rumfahren. Also das ist eine Sache, das kann ich mal richtig empfehlen. Ist jetzt zwar kein Rennen mit Startnummer, aber ist so unter dem Thema Abenteuer und Entdecken und neue Welten und vor der Haustür mein Top-Tipp.
Ja, vielen Dank. Hört sich interessant an. Sondershausen oder Sangerhausen oder Sondershausen, ich verwechsel es immer. Da habe ich schon von gehört tatsächlich, ja. Müssen wir uns mal merken, ne, Thomas?
Ja, das klingt richtig interessant. Von dem Rennen damals, glaube ich, hattet ihr auch in diesen Bergwerken, da gab es auch, hattest du auch irgendwie einen Bericht in der Bike damals gemacht, ne?
Ja, da ist meine Tochter bis heute total stolz, weil ich bin damit gefahren damals, also im zweiten Jahr da unten und da war ein Medienauflauf, da war die Bravo da, da war der Stern da, da war MDR da, da war TAF irgendwie ProSieben und alle Formate Sat.1 exklusiv und ich habe das damals gewonnen, das Rennen und da haben sich natürlich alle auf mich drauf gestürzt und Interviews gemacht. Da war ich dann ganz kurz mal ein richtiger Fernsehstar irgendwie für einen Abend und da habe ich es halt in die Bravo Sport geschafft, auf einer ganzen Seite. Und das zeige ich manchmal meiner Tochter jetzt. Hier, guck mal, der Papa war in der Bravo gewesen. Genau, das war das Rennen halt damals. Und diese Erlebnistouren unten, das ist halt in Kamsdorf, ist ein paar Kilometer weg, ist von der A9 auch gar nicht, weil das ist in der Nähe von Hof, wenn man da über die ehemalige Grenze fährt, nach Thüringen rein, da ist das gleich. Und ja, das kann man sich im Internet auch angucken, gibt super Fotos und Videos davon und also, das ist wirklich großartig.
Du bist ja nun tatsächlich auch schon ja, sehr, sehr lange, fast, ja, kann man sagen, 30 Jahre und länger Mountainbiker und du hast etliche Fahrräder wahrscheinlich schon gefahren. Wir wissen von dir, dass du Hardtail-Liebhaber bist und vorzugsweise Stahlrahmen fährst. Thema Materialwandel so in der Zeit. Wie siehst du die Entwicklung? Was? Die Veränderungen im Laufe der Zeit, das Material ist besser geworden, wir haben größere Reifen, wir haben längere Rahmen, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes, Scheibenbremsen und so weiter. Aber du hast es eben schon selber einmal erwähnt, hast auch Single Speed und fährst gerne Single Speed. Wie siehst du das mit der Entwicklung? Was hat sich getan? Wie stehst du dem
Ja,
gegenüber?
nichts, man muss treten und lenken, das ist alles wie immer.
Ja, genau. Aber du hast ja als Bike-Redakteur auch immer. Du hast ja als Bike-Redakteur auch immer Zugang zu dem neuesten Shit, ne? Und ihr macht Tests und so weiter und so fort. Und wer kann besser darüber berichten, wenn man es denn auch selber nutzt? Ja, wie so jemand wie du?
Ja, ich sage halt immer, ein Fahrrad muss halt, das muss halt irgendwie in Ruhe lassen. Ein Fahrrad, wo ich dran rumschrauben muss ständig oder wo ich jetzt, um die Bauzüge zu wechseln, das halbe Fahrrad auseinandernehmen muss, kommt für mich nicht in Frage. Und natürlich, wenn man das jetzt so betrachtet von außen, hat sich extrem viel getan. Die Laufradgrößen, die Schaltungen, die Bremsen natürlich und so weiter. Aber ich bin vor 3 Wochen war es, glaube ich, das Vintage Bike Masters mitgefahren. Das war halt so ein Festival für Vintage Bikes bis Baujahr 1999. Und da gab es Cross-Country-Rennen, Downhill-Rennen auf der Originalstrecke der EM 93. Und der Swiss Bike Masters, der war ja damals ein legendärer Marathon, wurde wieder reaktiviert, könnte man fahren. Und ich war mit dem 95er Steiger Black Arrow da, was ich vor einem Jahr von meinem ehemaligen Chefredakteur geschenkt bekommen habe. Eines der ersten Carbon-Bikes, die es so gab. Und ja, das Fahrrad guckt man an und man denkt, was, mit dem ist man halt damals gefahren und das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und ja, und dann bin ich halt den Marathon gefahren und ich bin schnell gefahren und es hat Spaß gemacht und das Ding ist hochgefahren wie der Teufel. Also richtig geil. Und dann bin ich das Cross-Country-Rennen noch gefahren. Da war auch Christoph Sauser noch am Start und dann sind wir da zusammen rumgeheizt. Und natürlich ist das ein bisschen anders, aber ich habe mir gedacht, wo ich da gefahren bin, hätte ich jetzt nur dieses Fahrrad und kein anderes, nur das, wäre komplett egal. Also diese ganze Mountainbike-Erlebniswelt hätte ich ganz genauso. Im direkten Vergleich bei einer Bike Transat natürlich klar, jetzt da und da Nachteile und auch die Sicherheit für das Material darf man vielleicht nicht unterschätzen. Also das kann man, wenn man das lässig sieht und nicht bereit ist, viel Geld auszugeben und gibt sich halt mit so einfachem Material zufrieden, bietet das die volle Erlebnisbandbreite. Aber wenn man sich mehr mit dem Material beschäftigt, natürlich, klar, ist das natürlich super faszinierend, was es alleine für Möglichkeiten gibt, mit Bremsbelägen, die Bremspower zu verbessern, dass man mit einem Finger dort höchste Geschwindigkeiten beherrschen kann, Fahrwerke, wo du einfach so drüber rührst über irgendwelche Wurzelpassagen und so, ist natürlich alles ziemlich cool. Aber es ist auch teurer geworden, muss ich sagen. Ein Marathonrad, was meinen Ansprüchen jetzt genügen würde, also was halt leicht ist und was halt alles kann, was es so können muss, liegt ja dann schon in so einer Region Richtung 10.000 Euro und das ist natürlich brutal. Und weil ich Familie habe und weil ich irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie so, das brauche ich irgendwie nicht so in dem letzten Quäntchen, habe ich halt einfach Stahlräder, Titanräder, die gebaut sind für mich auf die Geometrie und bin damit glücklich. Die fahre ich viele, viele Jahre und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsaspekt, weil ich finde halt wichtiger als das Gewicht, finde ich eigentlich die Geometrie bei einem Fahrrad. Das muss passen. Also man muss sich darauf wohlfühlen. Ob das jetzt 1 Kilo leichter oder schwerer ist, finde ich nicht so wichtig. Aber das muss jeder für sich selber so ein bisschen ausloten. Auf jeden Fall kann man sich da als Technikliebhaber voll austoben und Problem ist halt bloß immer, wenn man sich dann mal einmal irgendwas gekauft hat, gibt es nach 2 Jahren schon wieder die nächsten Trends und Standards und ja, dann ist man gleich wieder gezwungen, sich das Neueste zu holen, weil man sonst keine Ersatzteile mehr bekommt. Ist halt kostenintensiv. Aber wenn das halt nicht so die Rolle spielt, dann gibt es, glaube ich, heutzutage Wahnsinnsmaterial auch. Schaltung mit Funk, das ist alles ganz präzise irgendwie. Das ist alles schon richtig cool. Aber die Frage ist, braucht man es oder nicht? Muss jeder für sich selber entscheiden.
Das stimmt. Aber daraus schließe ich irgendwo zwischen den Zeilen, du hortest deine Räder auch, ne? Das, was du dir einmal zulegst, das bleibt auch bei dir im Bestand.
Ja, meistens schon, ja. Also wenn ich hier mir zum Beispiel ein Rennrad habe ich mir vor ein paar Jahren bauen lassen aus Titan. Und ja, da habe ich halt Pech gehabt. Da gab es noch keine Scheibenbremsen für Rennrad, deshalb hat es keine Scheibenbremsen. Das ist ein bisschen schade. Aber deshalb kaufe ich mir trotzdem jetzt kein neues, sondern fahre damit. Und ich bin mir auch sicher, das fahre ich in 10 Jahren noch irgendwie das Rad. Habe ich meinen Spaß damit. Crossrad hatte ich mehr Glück gehabt. Das hat schon Scheibenbremsen, ist aber auch aus Titan. Und ja, nee, die meisten Sachen, die ich so habe, die habe ich dann halt einfach. Und ich finde es auch gut, Sachen zu reparieren. Egal, ob das jetzt eine Stereoanlage ist, ob das ein Küchengerät ist, irgendwas. Also so diese. Sich was Wertiges anschaffen, an dem man auch Spaß hat und sich dann darum zu kümmern und es am Laufen zu halten, das ist bei mir so in jedem Bereich des Lebens eigentlich.
Ja, da passt auch noch ein schönes Thema zu. Wir können ja das Thema Fotografie mal kurz anschneiden. Gerade im Zeitalter der ganzen Digitalkameras, der Handyfotografie. Du hast da ja auch irgendwie eine Liebe entdeckt oder zurückgefunden zur ganz normalen Fotografie sozusagen, ne? Mit richtigen Kameras und noch mit Bildern, die man entwickeln muss, ne?
Ja, genau. Ich habe sogar eine Lochkamera. Das ist quasi so eine Technik, wie man die vor 200 Jahren schon hatte. Und das Oberthema darüber, und das Gleiche ist bei mir, das hat auch was mit der Fahrradtechnik zu tun, ist eigentlich Fokussierung, ne? Also das, was ich mache, mache ich halt bewusst und das genieße ich. Und wenn ich jetzt mit meinem Single-Speed-Mountainbike, das ist halt was, wo viele überhaupt nicht verstehen, wieso fährt denn der jetzt da ohne Schaltung irgendwie rum und ohne Federgabel? Das ist halt was, da ist der Fokus voll darauf, treten und lenken, nicht mehr, ne? Ich mache mir nicht Gedanken, habe ich den richtigen Gang oder ist jetzt die Federung abgestimmt oder was ist denn da? Und das Gleiche ist eben bei dem Fotografieren mit alten Kameras auch. Da mache ich mir viel mehr Gedanken. Ist das Motiv geil? Ja, nein. Es kostet ja auch Geld. Einmal auslösen kostet ja richtig Geld, muss es ja dann entwickeln. Und ich finde, die Ergebnisse finde ich dann sehr viel befriedigender als dieses mit dem Handy rumgeknipse. Und das Gleiche ist eben beim Mountainbike-Fahren auch, wenn ich jetzt halt weiß, das geht mir jetzt nicht um die neueste Technik, dann konzentriere ich mich auf die Tour, auf den Trail, auf den Berg. Und ich kenne halt wahnsinnig viele Leute, die sich pausenlos nur Gedanken drüber machen, ist das neue XY-Fahrrad besser als das alte? Wie kriege ich jetzt die Gabel besser abgestimmt? Ist dieses und jenes? Also da dreht sich halt alles nur drum, um das Drumherum quasi, des Erlebnisses, aber das Erlebnis selber gerät da oft aus dem Fokus. Und ja, aber auch das ist halt, muss jeder für sich selber irgendwie machen. Ich habe das so für mich so ein bisschen entdeckt und deshalb, ich habe da einen hellen Spaß dran, mit meinen Analogkameras loszugehen. Und ja, wird man natürlich ständig gefragt, was ist denn das dafür, wenn ich mal fragen darf. Wurde sogar schon gefragt mit meiner analogen Mittelformatkamera, von welchem Fernsehsender ich bin oder was hier gedreht wird. Ich sage, nee, ist ein Fotoapparat. Oh, da gucken sie alle. Ja. Genau, nee, also wie gesagt, Fokussierung. Und das ist, glaube ich, in dieser Welt heutzutage, in der man ständig vollgeflimmert wird und immer zu neue Optionen hat, so ein bisschen für manche Leute auch das Problem. Es ist, ja, man weiß dann immer nicht, was will ich jetzt wirklich, soll ich das, soll ich das? Und da kreisen viele Gedanken drum, aber da verpasst man auch viele schöne Momente dadurch.
Definitiv. Ich glaube, das ist, und da ist so viel drin, sich auf viele Sachen zu fokussieren. Und da ist diese Kamera oder das Fotografieren, glaube ich, gerade, das ist echt so ein schönes Sinnbild dafür. Gerade wenn man dann bei so einer Lochkamera, ich glaube, da hast du ja auch nicht irgendwie, da hat man ein Bild sozusagen, was man dann macht, ne?
Nur ein Kasten mit einem Loch.
Ein Kasten mit dem Lochen und du belichtest praktisch dann irgendwie ein Fotopapier oder auch ein.
Genau, und da musst du halt vorher genau gucken, wie ist das Motiv, geil. Da musst du umrechnen mit Mathematik, ja, wie lange muss das jetzt belichten und so weiter. Und selbst dann weißt du ja nicht irgendwie, hat das jetzt geklappt, ist das gut geworden oder nicht. Und dann kommt irgendwann nach ein paar Tagen, kommt dann der entwickelte Film und dann guckst du dir das an und denkst so, manchmal ist man auch enttäuscht und denkt, ah, scheiße, das hätte ich mir jetzt irgendwie geil erwartet. Und, aber wenn es dann geklappt hat, und so war das ja früher zum Beispiel auch diese Neugier bei so Touren, Trimalzo Pass und wo man überall hingefahren ist, man hat zwar diese ganzen Geschichten gehört, das sind so Serpentinen und die gehen da hoch und oben ist ein Tunnel und so weiter, aber man wusste ja nicht irgendwie, man hat das halt erlebt, entdeckt, das war halt richtig Abenteuer so, ne? Und wenn man dann da oben stand, dann konnte man es nicht glauben, irgendwie, oh, genau so habe ich es mir vorgestellt oder auch nicht. Und ja, heutzutage wird ja alles irgendwie vorher angeguckt, man kann ja alles googeln, Fotos, ne? Jeder Trail, du kannst ja von jedem Trail gibt es GoPro-Aufnahmen, wie das, ja, wie der ist, wie der runterfährt. Und dieses Entdecken, das ist leider durch diese Medienvielfalt ein bisschen weniger geworden. Hat natürlich auch Vorteile, dass man sich auf viele Sachen viel besser vorbereiten kann. Aber das war halt damals, glaube ich, so prägend für viele, die halt so damals Mountainbike gefahren sind. Das war halt alles so neu. Irgendwie, man hat halt hinter jeder Ecke irgendwas Neues gesehen und jetzt ist man halt viel besser vorbereitet auf alles und egal wo man hinfährt, man kommt an Plätze und hat die eigentlich vorher schon gesehen, ne? Per Handy oder im Internet.
Ja, so ging es mir jetzt. Ich war letztens im Urlaub, ich bin auf Korsika gewesen und ich war 1994 mit dem Mountainbike auf Korsika. Ich hatte damals den Achim Zahn, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, Sarah
Ja,
Joe,
genau. Ja.
kennengelernt. Mit dem Achim war ich dann auch in Südamerika, habe ich eine Expedition gemacht und davor habe ich ihn kennengelernt. Er hatte damals eine Tour de Corse gemacht. Also Korsika-Durchquerung mit dem Mountainbike entlang des GR20. Und ich weiß noch, ich hatte mit dem Achim telefonisch irgendwie Kontakt aufgenommen und sag so und so, da habe ich Zeit. Kratz mir mal, hatte mir seine Karten geschickt und dann bin ich ganz alleine mit einem Coratec Mountainbike mit Stargabel, noch nie vorher in den Alpen gewesen mit dem Mountainbike, nach Korsika gefahren, waren 9 Etappen, habe nach 6 Etappen abgebrochen, weil ich dreimal gestürzt bin, 2 Speichenrisse hatte, total gar war, bin dann irgendwie wieder nach Hause gekommen, habe den Achim angerufen, haben wir gequatscht und dann sagt er zu mir: 6 Etappen hast du geschafft, ich habe dir keine 3 gegeben. Aber da habe ich jetzt, wo ich erst auf Korsika war, nochmal so drüber nachgedacht. Wenn man das mal, ich meine, da war ich Mitte 20 auch, wie krass das eigentlich war. Weißt du, da bist du mit einer Karte hingefahren in Land. Also, wie ich jetzt da rumgefahren bin, nach ein bisschen nach Komoot, wo ich war, ne, da habe ich gedacht, Alter, wenn du jetzt damals da, dich hätte ja nie einer gefunden. Du wärst ja verschollen gewesen, ne? Da ist ja kein Mensch. Und wie das früher so, das war schon.
Das
Ja,
war
das
cool,
war
das war ein
cool,
pures
das war
Abenteuer sowieso.
intensiver, das war
Ja.
einfach viel, viel, viel intensiver. Heutzutage ist klar, Sicherheitsgedanke, es macht auch Spaß, aber dieses Empfinden oder wo wir in Südamerika waren, sowas, das ist einfach nicht mehr so. Da muss man heute ganz andere extreme Sachen machen, ne?
Aber es hat auch total viele Vorteile. Also es hat für mich auch einen totaler Reiz der Welt. Also ich nutze ja beides. Ich mache es ja oft so wie früher, einfach mal so drauf los. Und aber das, die neuen Sachen, die es da gibt und Hilfsmittel, nutze ich natürlich genauso. Also wenn mal so Bikepacking, mein Sohn, der ist jetzt 11 und aber wo der 7 war oder so, wollte der unbedingt mal so draußen schlafen im Wald, haben wir so Bikepacking gemacht, wussten nicht, wo kann man denn überhaupt ein Feuer machen hier im Wald, ist immer ein bisschen schwierig. Und deshalb sind wir dann mit meiner Frau und mit dem Kind sind wir dann zum Rennsteig gefahren, weil da gibt es so Unterstellhütten und da darf man eben Feuer machen. Das sind so Schutzhütten hin. Und wir wollten uns dann halt abholen lassen vom Schwiegerpapa am nächsten Tag, sagt meine Frau, guck doch mal hier bei deinem Bahu Komoot, ob man nicht irgendwie dahin fahren können, irgendwie, das waren so 40 Kilometer, ne, bis zum Schwiegereltern, eher so ein bisschen runter. Und dann wusste ich gar nicht, ich wusste gar nicht, wo ich bin, ich war mitten im Wald, ne, also, ja, was gibst du denn da ein? Da hast du einen Button, klickst drauf, meine Position, puff, weiß das Ding sofort, wo du bist, gibst da ein, da will ich hin. Nicht so schwer, schöne Trails. Paff hat mir eine Strecke gemacht, habe ich direkt per Bluetooth auf das Gerät geladen und dann sind wir am nächsten Tag dann 1A geil, so als Tagestour ganz entspannt mit vielen Pausen zum Schwiegereltern gefahren. Das hätte man ja früher nie machen können, so, ne?
Ja, absolut.
Das ist
Ja.
natürlich auch, entdeckt man so sein näheres Umfeld auch intensiver, als wie man das früher so ein bisschen konnte. Da ist man ja auf die gleichen Strecken und Trails so gefahren und ja, jetzt durch Corona zum Beispiel, wo das war, da war der Isar Trail in München völlig überfrachtet mit Leuten. Da habe ich eben auch so über Komoot ganz neue Strecken gefunden, die ich sonst nie gefunden hätte und hat auch seinen Reiz.
Es ist halt anders, ne? Genau. Es hat alles Vor- und Nachteile, ja, was jeder für sich selbst im Prinzip rausfinden muss, ne?
Ja, und damals hat man halt so eine Neugier gehabt, auch auf die Gipfel, auf die Landschaften. Das war ja Sachen, die hat man ja dann so neu entdeckt. Das konntest du ja ohne Mountainbike gar nicht erreichen. Und da hast du dich ja drauf gefreut. Und deshalb hast du natürlich dann auch diese ganzen Strapazen auf dich genommen. Also, dass du da halt einfach irgendwie vom Zahnfleisch hochgekrochen bist, einen Hungerast hattest und völlig fertig da. Und dann hast du dich gefreut. Ach, geil, das hat sich gelohnt. Hier der Blick, der Platz, der ist mega super. Und wenn ich jetzt die Generation von meinem Sohn so sehe, das reizt die null, weil die natürlich jetzt mit Liften und überall hoch können. Ne? Das war bei uns jetzt ja nicht möglich. Deshalb haben wir uns die Frage gar nicht gestellt. Aber für die ist es jetzt so, der wird nie im Leben auf die Idee kommen, jetzt 1000 Höhenmeter am Stück irgendwo hochzufahren, weil das jetzt irgendwie für die eine völlig andere Welt geworden ist. Und diskutiere ich auch immer mit meiner Frau oft drüber, wie wir das hinbekommen, dass der Kleine auch mal ein bisschen mehr so Touren fahren will. Aber ja, das ist jetzt eine neue Generation, die sind halt mehr beeinflusst von YouTubern wie Fabio Wittmer und so. Und das ist so, ja, die großen Helden von denen. Und dafür kann mein Kurz aber auch viel besser springen und fährt geschmeidiger durch den Bikepark wie der alte Papa. Kann ich wieder von dem was lernen.
Da kommt dann irgendwann die Angst der Eltern nur, wenn es dann immer extremer und extremer wird, wo man dann nicht mehr hingucken kann.
Ja, und natürlich ein Kostenfaktor in den Bikeparks. Da ist ja übel viel Geld, die Tageskarten. Und deshalb bin ich schon ein bisschen am Zittern, dass mein Sohn da so richtig auf den Geschmack kommt und dann immer das neueste YT braucht und die neueste Fox-Federgabel. Dann wird es kostenintensiv. Aber ja, finde ich schon auch cool mit meinem Sohn da im Bikepark. Haben wir mal viel Spaß.
Aber da fährst du dann auch anderes Material, ne?
No, letztlich war mal in Leogang gewesen im Bikepark und da war mein Neffe mit und mein Sohn mit ihren Fullies und ich habe meinen Marathon-Fulli dabei gehabt. Und dann habe ich aber auch tatsächlich den Anschluss verloren. Ich hatte meine GoPro dabei und wollte coole Aufnahmen machen von hinten und da kam ich dann, musste ich leider feststellen, dass der Abstand immer größer wurde zu den beiden. Ja, aber hat mich irgendwie auch gefreut irgendwie, ne? Also, dass die so einen Spaß hatten und dieses Glitzern in den Augen, das Leuchten, wo wir da unten waren, Papa, können wir noch mal hoch und so. Aber wo ich dann gefragt habe, wollen wir einmal wenigstens mit dem Fahrrad hochfahren? Ja, nee, war nichts. Aber bei der Bike Transat gibt es ja auch manchmal so, so Paarungen, ne, wo so, so ein Sohn-Papa-Paarung oder Tochter, Mutter, die Burn-Babys zum Beispiel. Vielleicht erlebe ich das ja noch mal. Wenn mein Kleiner ein bisschen größer ist, dass ich mit dem zusammen die Bike Transalp fahre.
Drücken wir doch mal ganz fest die Daumen. Wird man dich bei der Bike Transalp 2024, wird man dich da antreffen?
Ja, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich habe also mal festgestellt, dass ich ja die allererste gefahren bin und dazwischendrin immer mal wieder mit. Meistens aber als Reporter ohne Startnummer bin die Strecken zwar gefahren, aber im Rennmodus bin ich, glaube ich, erst 6 Mal gefahren.
So.
Und dieses Jahr, die 25. Austragung, die fand ich halt so cool. So tolle Leute kennengelernt. Die Strecke hat mir so Spaß gemacht. Und ja, also Bike Transalp bleibt immer Bike Transalp. Über die Alpen zu fahren, das ist halt einfach so ein Erlebnis für sich. Und wenn ich mich fit genug fühle oder Zeit habe, mich da so ein bisschen zumindest in Schwung zu bringen, bin ich da trotzdem dabei, ja. Und ihr?
Ja, wir planen, wer im Detail mit wem und wie viele, wissen wir noch nicht, aber man wird unsere Trikots da sicherlich wiedersehen können, ja. Genau, wir freuen uns schon auf die Streckenveröffentlichung, die dann ja möglicherweise in so 3, 4 Wochen dann auch stattfinden wird. Und der Marc Schneider hat ja da schon in einem vorhergehenden Podcast mit uns mal so ein bisschen was durchblicken lassen. Ja, könnte spannend werden, ne? Aber ja, die diesjährige, also die 25., das war streckentechnisch schon, es war schon außergewöhnlich, muss man sagen, ne? Wenn du das sagst, der ja nun da noch näher dran ist als wir, dann fühlen wir uns ja auch bestätigt. Also, dass es nicht nur unser Empfinden so ist, sondern das war schon, da war alles dabei. Und da kommen wir ja auch wieder genau dann zu dem Punkt, was du vorhin schon mal gesagt hattest. Es gibt halt auch Probleme dann mitunter bei so einem Wettkampf und dann muss der Kopf halt die Entscheidung treffen, ne, und die Beine mitnehmen. Weil so ganz leicht war es ja dann diesmal nicht konditionell.
Ja, das Ding ist halt wirklich der größte Stolperstein, den man da oft hat, den ich so festgestellt habe, ist, auch wenn ich andere beobachte, ist die Wahl des Teampartners. Wenn das nicht stimmt und wenn da eine Reibung ist, dann ist das eine Höllenwoche, das ist richtig scheiße dann. Da ist dann die schwerste Strecke noch das kleinste Übel. Aber wenn man den richtigen Teampartner hat und das so miteinander so macht und das Gefühl hat, dass man sich da gegenseitig Kraft gibt und motiviert und so, und dann abends halt geil drüber quatschen kann über die Etappe und so, dann ist das irgendwas ganz, ganz Großartiges. Und dann kann auch mal einer wirklich einen Einbruch haben oder einen richtig schlechten Tag, wenn der andere den dann gut unterstützt, dann kriegt man das gut hin.
Ja,
Aber das war halt
definitiv.
eben in den ersten Jahren halt, das wussten viele noch nicht, wie wichtig das ist, den richtigen Teampartner da zu suchen. Da haben sich dann irgendwie irgendwelche Leute zusammengewürfelt, die sonst nie zusammen abgefahren sind und auch menschlich völlig unterschiedlich sind. Und oh Gott, da gab es halt Streitereien. Da hast du gedacht, die hauen sich die Köpfe ein an den Verpflegungsstellen, wenn da mal einer zu lange irgendwie in die Banane gebissen hat. Da sind doch tatsächlich Beziehungen auseinandergegangen. Ich hatte auch mal eine Geschichte drüber gemacht. Aber inzwischen sind, glaube ich, die Leute, die Marathon fahren oder sowas machen, dann ein bisschen erfahrener und umsichtiger. Und ja, aber da kann man halt viele Fehler machen, aber eben auch schon mal viel vorbeugen oder dafür tun, dass es eine schöne Woche ist, dass man den richtigen Teampartner hat.
Also wir als Team, wir waren ja mit ziemlich vielen da dieses Jahr und es war eine der besten Wochen meines Lebens, die ich da erlebt habe, weil wir halt intern so ein tolles Klima hatten und dann natürlich auch die Strecke an sich und die Transalp sowieso ist, wie du sagst, es ist halt die Transalp und das hat, ist ein Mythos und es ist für mich auch immer was Besonderes. Ich bin ja nun, ich habe mich viele Jahre nicht getraut, weil ich dachte, das wirst du nie schaffen und irgendwann hat es mich dann, aber Thomas hat mich dann überzeugt, 2017, das war meine erste und jetzt ja, fast jedes Jahr durchgehend dabei, ne? Also da muss man ja auch nochmal Werbung machen und den Leuten da draußen das einfach mal ans Herz legen. Das ist schon eine tolle Sache. Also da gibt es nicht viel, was noch schöner ist, glaube ich.
Ja, und eure Teams, ich sehe die auch immer, das macht so viel Spaß, die zu sehen. Ich bin ja sowohl mit ein paar Herrenteams von euch da hin und wieder zusammengefahren, aber auch mit euren Mädels. Da ist halt auch immer so, das ist halt immer unverkrampft, das ist klar, es ist hart und jeder leidet. Aber das ist irgendwie, man merkt halt, dass trotzdem so grundsätzlich so ein Spaß dabei und das macht einfach so Bock. Ich freue mich immer, wenn ich euch sehe, egal ob ihr so als große Truppe auftretet oder wenn man mal so ein Team von euch sieht, das ist immer cool.
Vielen Dank.
Ja, und ich muss erfahren, für mich ist es, wäre es mein 25-jähriges, also nicht 25 Mal Teilnahme, aber ich bin 99 die erste gefahren. Von daher muss ich dieses Jahr ja eigentlich, nächstes Jahr ja eigentlich fahren, ne? Das sind dann habe ich meine persönliche 25-jährige Transalp.
Ja, klingt nach einem guten Projekt, nach einem guten Aufhänger.
Genau.
Wie macht ihr das so, eure Jahresplanung? Sitzt ihr dann mal irgendwann zusammen und dann in der Kneipe oder irgendwo anders oder und dann macht ihr die Jahresplanung oder macht ihr so Rennen eher so spontan aus dem Bauch aus?
Ne, wir machen also tatsächlich Etappenrennen haben wir für uns so unter, ja, eigentlich im Team schon so ein bisschen geplant. Wir haben Leute, die Cap Epic fahren, der Thomas und ich, wir fahren Andalusia Bike Race zusammen. Also die Etappenrennen gucken wir schon, dass wir die im Vorhinein gedanklich so ein bisschen durchspielen. Da beginnen jetzt so langsam auch die ganzen Anmeldefristen. Und da sind wir ja wieder beim Thema Geld. Es kostet halt auch alles Geld, ne? Und ja, je früher man sich anmeldet, desto günstiger werden wenigstens die Startgelder,
Mhm.
ne?
Ja, früher musste man sich auch immer anmelden bei den ganzen Rennen, weil die natürlich immer schnell ausverkauft waren. Auch egal welche, ob das manchmal auch so Tagesmarathons nur waren. Inzwischen gibt es aber so viele Rennen auf der ganzen Welt, dass sich das schon so ein bisschen verteilt. Also Rennen, die so, wo man sich so ganz beeilen muss, gibt es eigentlich nicht mehr so viele. Aber klar, die namhaften Dinger.
Die sind meistens immer noch relativ zügig ausverkauft, ne? Das ist so. Aber genau, das machen wir. Wir planen das ja zumindest schon im Groben, wenn es so um größere Events geht. Und aber alles so, sagen wir mal, im Rahmen, was Tagesevents sind, kleinere Marathons oder sowas, Cross-Country-Rennen, so, das nehmen wir dann ja relativ spontan, glaube ich,
Ja,
immer alle
was ich
mit.
also auch total cool finde, das machen wir immer mit Freunden oft, sind so 24-Stunden-Rennen im Team-Modus aber. Und man kann die Leute natürlich total schocken, wenn man sagt, man fährt eine 24-Stunden-Rennen mit, ich fahre hier die 24 mit, oh, was? Aber wir sind ja im Achter-Team. Das heißt ja für jeden 3 Stunden nur eigentlich, ne? Und das ist eigentlich immer total cool, weil du kannst dann in den 3 Stunden, wo du Rad fährst, also wir wechseln immer stundenweise, eine Stunde lang, voll mit Blutgeschmack im Mund, volle Möhre. Da rumsemmeln und dann kannst du halt wieder dich entspannt hinsetzen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen grillen und so. Die Mischung, die gefällt mir gut. Viererteam ist dann wieder ein bisschen stressiger, hält dich wieder so ein bisschen nur die Waage zwischen den Ruhezeiten und wenn du da fährst, so, ja, aber ab dem Zweierteam wird es dann schon richtig heftig. Und ich habe nächstes Jahr für ein 8er 24-Stunden-Rennen angemeldet und aber auch für eins mit zu zweit. Und das wird, glaube ich, sportlich.
Welche, sagst du schon, oder?
Ja, das ist im Ruhrpott zu zweit und Heavy 24 zu acht, weil das ist so immer unser Jahrestreffpunkt von den ganzen Freunden aus der alten Heimat, die ja inzwischen in ganz Deutschland verstreut sind. Und da treffen wir uns halt immer beim Heavy 24, haben auch extremst unterschiedliches Leistungsniveau. Manche sind froh, wenn sie da die eine Stunde richtig hinbekommen überhaupt. dass sie die rumkriegen. Andere im Team sind richtig schnell. Und ja, aber da fährt so jeder so sein Ding, wie er Spaß hat. Und der Rest ist dann halt so Community zusammen abhängen, bei anderen Teams mal vorbeigucken und so. Also die Atmosphäre ist immer total toll.
Ja, das ist auch, genau, das ist auch, das finde ich auch, das hat beim 24-Stunden-Rennen echt so einen großen Charme. Ich bin die letzten 2 Jahre solo gefahren in Duisburg jetzt. Da kriegt man den Charme nicht ganz so mit, ne? Aber so die, schon alleine am Tag vorher anreisen, den Abend da vorher verbringen, ne? Durch die Fahrerlager laufen, was du eben sagtest, was man dann im Team natürlich auch machen kann, wenn das Rennen läuft. Das hat schon so eine ganz spezielle Atmosphäre, ne? Und diese Unterschiede vom, das ist halt das Schöne, das spiegelt noch so ein bisschen, finde ich, auch so Anfänge vom Mountainbiken wieder, so vom totalen, sagen wir mal, Hobby-Touristenfahrer, der das erste Mal auf dem Rad sitzt, bis zu Leuten, die das mittlerweile hochprofessionell machen, 24-Stunden-Rennen, ist da alles vertreten. Und das hat so richtig nochmal so einen Charme vom Mountainbiken auch. Ne?
Ja, die Solofahrer tun mir da immer so leid, die sehen immer aus, die gerade irgendwie so kurz vorm Tod. Und die fahren natürlich auch nicht mehr so schnell, dann ist ja klar. Und dann kommen halt die frisch Eingewechselten aus den Viererteams, die so total motiviert sind und rasen da halt in Lichtgeschwindigkeit an denen vorbei. Und also das ist da auch immer, da geht es ja zu irgendwie. Also da habe ich höchsten Respekt vor den Solofahrern. Dort einfach so konzentriert zu bleiben und den Strich zu fahren, sich von dem da drumherum nicht so verrückt machen zu lassen. Wahnsinn. Also, aber im Achterteam umso krasser fühlt man sich dann natürlich so, als hätte man irgendwelche übermenschlichen Kräfte, weil man dann natürlich mit Macht 3 über die Piste brezelt und eigentlich nur am Überholen ist. ja, und wenn die Strecke gut gemacht ist, dann bietet es auch überall Möglichkeiten, gefahrenlos zu überholen. Aber eben dann auch schöne Trailabschnitte, wo man so fahren kann. Dann ist das auch echt entspannt. Wobei ich auch festgestellt habe, dass in Deutschland oder in Europa die 24-Stunden-Szene und die Rennen viel härter und so ausgefahren werden. Und da gibt es eben noch dieses links, links, Achtung, links, ich komme links. In Amerika zum Beispiel, wo 24 Stunden dann auch populär sind, gibt es das überhaupt gar nicht. Niemand würde da links, links rufen oder so. Das ist völlig ausgeschlossen. Die sind viel entspannter. Die fahren halt hinter dir hinterher, wenn es sein muss, eine Meile oder ein Kilometer, was ich, wie man es ausdrückt. Und fragen irgendwann höflich, du, wenn es mal irgendwie passen sollte, aber kein Stress, dann würde ich vielleicht mal irgendwie vorbeikommen. Und wenn sie dann vorbeilässt, dann bedanken sie sich noch 10-mal. Die schnelleren Fahrer. Also, das ist halt so ein Unterschied irgendwie. Da würde ich mir manchmal auch wünschen, bei den 24-Stunden-Rennen, obwohl ich mich da selber auch mal dabei ertappe, dass ich dann da in so einem Speedrausch irgendwie komme. Ja, dass das vielleicht manchmal so ein Ticken entspannter noch zugeht auf den Strecken.
Ja, das ist schon, also das kann ich durchaus sagen, also als Solofahrer sagen, puh, ja, das ist manchmal schon, ja, Harakiri, wenn die Strecke voll ist, ne? Also, und da merkt man, das ist das Lustige, da merkt man wirklich so die, sagen wir mal, die richtig guten und schnellen Fahrer, ne? Da schreit keiner, die fahren da vorbei, wo Platz ist, ne? Da fährt dich auch keiner über den Haufen. Aber es gibt so eine, sagen wir mal, beim Radfahren noch so eine Mittelschicht oder wie du sagst, gerade wenn einer in so einen Speedrausch kommt, ne? Also da gibt es manchmal auch echt skurrile Szenen, ne? Da denkst du, meine Güte, ne? Glücklicherweise passiert ja dann doch relativ wenig, ne? Aber ja, da gibt es echt verrückte Typen auch, ne? Da, wo man nicht überholen kann, da wird dann vorbeigefahren, ne? Das ist so, ja. Und wenn
Ja,
man.
das darf man nicht vergessen, das ist Hobbysport. Die meisten müssen wieder Montag in die Arbeit gehen. Die haben eine Familie und logisch, klar, da hakt das aus mit so einer Startnummer am Lenker. Da ist man immer irgendwie so ein bisschen anders drauf, habe ich den Eindruck, egal ob man das irgendwie bei der Vereinsmeisterschaft fährt oder bei der Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Das ist da halt einfach so. Aber da muss man sich immer wirklich, das muss man sich immer ins Bewusstsein rufen, dass es das wirklich nur Spaß ist, weil nichts. Selbst wenn man hier gewinnt oder um Sieg fährt, das ist nicht die Olympiade. Also ist aller Ehren wert, wenn man da gewinnt, aber trotzdem muss es immer drin sein, hinter einem hinterher zu fahren und den nicht zu gefährden.
Absolut, ja. Ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr, wenn man mal so von einem Podcast-Format immer sagt, mal, wir machen so eine Stunde. Haben wir das jetzt schon ein bisschen überschritten, Herr T-Racer?
Da bestimmt professionelle Schnittprogramme.
Meinst du,
Genau.
dass wir zwei Folgen machen?
Nee, das oder irgendwas rauslöschen, was. Keine Ahnung.
Eine Sache haben wir noch auf dem Zettel, Henry.
Ja?
Ja, da müssen wir drüber sprechen, denn wir lesen ja alle die Bike. Und auf der ersten Seite bei der aktuellen, da stand was, was uns so ein bisschen überrascht hat. So ein bisschen verklausuliert, aber doch deutlich verständlich. Hast du da deinen Abschied mitgeteilt vom Delius Glasing Verlag, beziehungsweise von der Bike, vom Bike Magazin? Ist das richtig?
Ja, also da habe ich auch tatsächlich so ein bisschen überlegt, wie ich das jetzt schreibe. Das, wie du schon sagtest, deshalb freut es mich, habe ich es wahrscheinlich dann richtig formuliert, dass es ein bisschen verklausuliert und nicht zu plump ist, aber doch deutlich. Ja, dass ich Bike nach immerhin jetzt 28 Jahren verlasse. Im Moment noch in eine unbekannte Richtung, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich danach mache. Aber jetzt willst du wahrscheinlich wissen, warum, oder?
Naja, wir sind von Natur aus neugierig. Ich habe mich aber nicht getraut zu fragen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber vielleicht hast du es auch ein bisschen rausgelesen. Es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich schon so die aktuelle Entwicklung überhaupt in den Medien, die ja hingeht zu digitaleren Medien, wie funktionieren, also ich habe ja überhaupt gar nichts gegen das Internet, ich nutze das jeden Tag, ich finde es spannend, ich informiere mich da, aber wenn man jetzt weiß, wie digitale Medien funktionieren, egal in welchem Bereich, ob das mit Politik zusammenhängt oder irgendwas anderes, über Klickzahlen, wie werden Klickzahlen produziert, ja, mit Google-Optimierung, was macht Google? Google zeigt halt, was die große Masse halt interessiert. Das sind dann oft ja auch so Fragen wie, ist Canyon eine gute Bike-Marke oder wie bekomme ich günstig eine SRAM-Schaltung und hin und her. Und natürlich müssen Medienmarken ihre Inhalte dem so ein bisschen anpassen, um eben die Nachfragen, die Google-Anfragen zu bedienen. Und das, was ich all die Jahre gemacht habe, war ja so ein bisschen was anderes. Ich habe ja Typen aufgespürt, die eine interessante Geschichte haben, die aber eben ja noch keiner gekannt hat. Habe über Events berichtet, die so auch keiner vielleicht unbedingt auf dem Schirm hat, Leute mitgenommen in so unbekannte Welten. Und ja, diese Arbeit, die wird halt immer schwieriger. Und ja, habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ich da auch eine schöne Zeit halt erlebt habe, eine spannende Entwicklung im Mountainbike-Bereich, dass ich die begleitet habe, aber dass die jetzt auch so ein bisschen abklingt, sage ich jetzt mal. Also für mich ist das Thema Mountainbike erfunden und das wird im Detail wahrscheinlich noch verbessert werden und jetzt reizen mich dann halt eben andere Aufgaben, die ich mir momentan überlege, wie es genau aussehen. Einen Plan habe ich natürlich, aber das Kapitel habe ich jetzt beschlossen für mich, ist dann erstmal vorbei.
Wirst du denn im Groben gesagt der Bike-Branche oder im Wesentlichen der Bike-Branche treu bleiben oder wanderst du ab in ein ganz anderes Themengebiet?
Ja, Bike-Branche ist ja natürlich ein riesengroßes Feld. Das geht ja hin über Firmen, die irgendwelche Dinge herstellen. Das geht hin über Tourismus, das geht halt hin zu Medien, Portalen und so weiter und so fort. Also in dieser großen, weiten Welt wird es was sein, ja. Aber was genau kann ich jetzt noch nicht sagen.
Aber das Wichtigste ist ja, dass du uns als in der Bike-Szene erhalten bleibst. Und das
Genau.
tust du ja definitiv. Das ist ja das Allerwichtigste.
Ja, das ist halt so, wenn man mich jetzt auseinanderpusten würde und unter dem Mikroskop untersuchen würde, dann würde man so feststellen, dass ich gar nicht aus Zellen oder Atomen oder irgendwas bestehe, sondern ja eigentlich aus kleinen Fahrrädern und winzig kleinen Fahrrädern, alles Fahrrad bei mir. Das ist so verankert, das ist einfach mein Wesen, das ist eh klar. Und eigentlich habe ich dadurch durch den Schritt jetzt erstmal wieder noch mehr Möglichkeiten zum Radfahren und die nutze ich natürlich auch.
Ja, und vielleicht, was mich ja immer noch begeistern würde, vielleicht auch viele, viele andere noch begeistern würde, wird es denn Held am Sonntag 2 geben?
Also eine Idee für ein Buch hätte ich, da hatte ich mit unserem Buchverlag auch schon öfter mal geredet, ist immer nie was geworden, weil ich mich ja immer, ja, weil man ja nicht beim Fahrradfahren ein Buch schreiben kann. Und ich muss mich immer entscheiden, weil das ja ein Buchprojekt ist ja immer in der Freizeit dann, ja, das ist ja nicht Hauptjob. Und fahre ich Fahrrad in meiner Freizeit oder schreibe ich ein Buch? Und da hatte ich mich in der letzten Zeit natürlich fürs Fahrradfahren entschieden. Aber ja, also würde mich total reizen, eine Idee hätte ich. Und ja, Schreiben ist meine Leidenschaft. Also das ist gar nicht so abwegig, dass da nochmal was passiert, ja, auf dem
Das
Gebiet.
ist toll, das ist doch richtig schön mal.
Ja, das freut
Da
mich
würde
auch
ich
als
mich ja sehr
Motivation.
freuen.
Ja, das motiviert es natürlich, das von euch so zu hören, umso mehr. Also.
Ja, also wir müssen uns weiterhin begegnen an irgendwelchen Start- oder Ziellinien oder in den Bergen oder sonst irgendwo. Und das geschriebene Wort von Henry Lesewitz versüßt den Alltag, wenn man mal gerade nicht auf dem Rad sitzt. Und ich denke, es wird Zeit für neues Buch oder was auch immer da kommt. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, dass da sich entsprechende Türen öffnen zu deinen Gunsten. Und ja, ich glaube, wir können dann so langsam auch für heute das hier beschließen. Wir bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier diese Aufnahme zu machen. Und ja, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Vielleicht können wir das Ganze an anderer Stelle mit einem anderen Thema auch nochmal fortsetzen oder vielleicht auch vertiefen.
Ja, und definitiv, eigentlich müssten wir es doch eigentlich vertiefen. Der Henry fährt ja jetzt bald das Desert Dash und
Ja, wir
das
brauchen,
alleine
ja.
ist, glaube ich, schon eine ganze Podcast-Folge wert, ne?
Oh, erinnere mich nicht an das Rennen. Ja, also nochmal zu deinen Worten. Vielen, vielen Dank. Also das ehrt mich natürlich enorm und ich fand es total großartig, dass ich bei euch zu Gast sein durfte, weil ich natürlich weiß, dass ihr für Enthusiasten seid, weil ich natürlich euren Podcast auch kenne und cool finde. Und ja, würde mich total freuen, wenn wir uns da demnächst mal wieder sehen, ob an der Startlinie oder irgendwo auf dem Trail oder wie auch immer.
Für das Desert Dash alles Gute, für die Zukunft alles Gute. Wir brauchen auf jeden Fall dann Input, wie es ausgegangen ist. Und da, Thomas hat recht, da kann man viel drüber sprechen. Und vielleicht haben wir das ja auch nochmal vor, so in die Richtung. Danke, Henry, danke, Thomas. Danke, liebe Zuhörer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wir freuen uns über Likes auf den gängigen Podcast-Portalen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiederhören.